Weißt du, was geil ist bei NixOS? Bei Gnome?
Warte mal. Was denn?
Man kann, 8 Hours remaining, man kann hier einstellen, wie der Power-Mode ist.
Ja.
Und ich sage jetzt einfach mal Power-Save.
Geil. Bam. Geil.
Und die Zeit, wie lange mein Akku hält, ändert sich dadurch nicht.
Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also muss man schon sagen, das ist nicht schlecht.
Okay.
Also es ist auch, ich habe schon längst auf Record gedrückt.
Wenn die Folge nicht gut wird, dann veröffentlichen wir die nicht.
Die Folge wird fantastisch. Die Folge ist fantastisch.
So, hast du eine Einleitung, die zu meinen Kosten geht?
Nee.
Du hast immer eine Einleitung, die zu meinen Kosten
geht.
Nee,
ich habe keine, weiß ich nicht, ich bin noch so friedlich. Du hast mich ja heute schon so in mein inneres Schneckenhaus geprügelt, während du hier Wasser nachfüllst.
Ich glaube, heute brauchen wir Wasser.
Heute brauchen wir Wasser, ja.
Autoweird FM.
Ja, Leute, hallo. Wundert euch nicht, wenn eure Podcast-App eurer Wahl sich gerade gemeldet hat. Wir haben uns heute mal wieder getroffen und nachdem es in Düsseldorf einfach viel zu sehr geregnet hat, haben wir uns hier zu einer Aufnahme getroffen und der Benedikt hat mir im Vorfeld gesagt, ja, vielleicht können wir eine Folge aufnehmen und ich habe hier nur 4 eng bedruckte DIN A4 4 Seiten für die erste halbe Stunde dieser Folge. Also bereitet euch auf ein Feuerwerk der Gefühle vor, das wird fantastisch. Und damit sage ich, hallo Benedikt, wie geht's
dir? Hallo Holger, ich freue mich sehr, mal wieder hier im schönen Düsseldorf zu sein.
Das freut mich auch, dass du hier bist.
Ich bin ja schon lange nicht mehr hier gewesen.
Das ist richtig, ja.
Aus diversen Gründen. Und ich bin
jetzt
mir nicht
fängst du sofort an mit dem Thema, ja?
Ich bin mir nicht lass uns mal direkt einsteigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du gerade meinen roten Faden, den ich hier mal vorbereitet habe, denn die 2021er Auto-FM-Qualitätsoffensive war ja, dass wir strukturierter sein wollen.
Ja, ja.
Also habe ich heute meinen roten Faden vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob du den gerade ein bisschen abgestraft hast oder ob du den gerade gelobt hast.
Das Ding ist, ich habe schon, es gab in der Vergangenheit von Auto-FM, wir haben ja, das wissen nicht viele, wir haben ja 2 Folgen aufgenommen. Und auch in, es gab eine Qualitätsoffensive und da habe ich auch möglicherweise 2-3 rote Fäden aufgezeichnet. Das waren auch, sagen wir mal, 4 eng bedruckte DIN A4 Seiten, die, sagen wir mal, eine Viertelstunde grob überdecken. Und deine Reaktion war ein völlig unbeeindrucktes, das ist viel zu lang, ne? Das kann möglicherweise hier auch der Fall sein. Also Leute, wir reden jetzt nicht groß um den Brei herum. Es wird heute um NixOS gehen. Der Kollege Ritter hat sich ein neues Betriebssystem ausgesucht, weil ihm macOS nicht mehr gut genug ist.
Ja.
macOS hat irgendwelche Probleme, die ich nicht nachvollziehen kann. Und er wird mich heute in dieser Folge davon überzeugen, dass NixOS gewisse Dinge anders macht, besser macht. Und da möglicherweise, ihr kennt diesen Podcast. Also ihr werdet enttäuscht von uns, wenn wir nicht unnötig tief ins Detail gehen würden. Also, ja.
Ich freue mich drauf. Das ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt.
Ich freue mich total.
Ich bin aus mir nicht selber wirklich nachvollziehbaren Gründen, bin ich sehr investiert in das Thema.
Nein, ich freue mich vor allem erstmal, wir haben gerade nochmal geguckt, wir haben im Juli.
Bevor du weitermachst, was ist eigentlich deine Lieblings-Linux-Distribution?
Ja, nee, wir haben im Juli haben wir eine letzte Folge rausgehauen. Und das heißt, wir sind, ich glaube, die dritte Folge dieses Jahr. Und ja.
Aber ich glaube, wir können hier gemeinsam ankündigen, dass ab jetzt wieder alle 2 Wochen
eine Folge erscheint. Natürlich. Ja.
Nein, wir mal unter uns.
Unter uns.
Komm,
wir schenken die Köpfe mal näher zusammen.
Kleiner Blick hinter die Kulissen. Auch wenn keine Folgen erscheinen, arbeiten wir ja ständig am Projekt Autoweird FM und hinterfragen uns da und überlegen, was machen wir damit und tragen wir das zu Grabe oder nicht oder machen wir nochmal weiter oder hat das seinen Zenit schon überschritten? Und eigentlich kommen wir ja immer wieder zu dem Schluss, dass es etwas ist, was uns Spaß macht, auf das wir auch irgendwie stolz sind und womit wir weitermachen wollen. Und wir suchen auch nach Wegen, mehr Folgen zu produzieren. Leute, die den Podcast länger verfolgt haben, wissen ja, dass wir in der Zwischenzeit nicht mehr ganz so einfach uns miteinander treffen können. Wir haben überlegt, ob wir wieder remote aufnehmen wollen, aber so richtig habe ich meine NixOS-Konfiguration dafür noch nicht hergerichtet.
Ja, nee, also
und deshalb.
Schlussendlich, also ich habe von dir einen, oh, das ist jetzt, also wir machen jetzt hier schon, da machen wir ein großes Thema mit auf. Die Remote aufnehmen, ja, so zusammen am Tisch sitzen ist schon geiler, allerdings gar keine Folge aufnehmen ist auch kacke.
Ja.
Von stimmt. Daher werden wir das wahrscheinlich, also ich habe von dir, ich habe dir das, den Satz herausgepresst, ja, vielleicht, wenn es sein muss. Ach, nee. Vielleicht machen wir das, wir probieren das mal aus. Es hängt möglicherweise auch an, sagen wir mal, gewissen Betriebssystemeinschränkungen dieses hochüberlegten Betriebssystems, das wir gleich besprechen werden. Möglicherweise nicht, ich denke schon, dass Reaper auf NixOS seinen Installationspfad findet, würde ich jetzt mal stark vermuten. Daran wird es nicht scheitern. Nein, also vielleicht probieren wir mal Remote aus, aber wir versprechen natürlich nichts. Mhm.
Ja.
Aber gut, wir stolpern in die Folge rein, aber wir machen das ja immer so. Wollen wir kurz mal vielleicht einen Hausmitteilungsblock anmachen? Ich weiß das gar nicht mehr.
Sind wir nicht schon mittendrin, Holger? Sind wir nicht schon mit dem Hausmitteilungsblock? Was ist gerade bei uns los? Was geht bei uns gerade vor? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Wir sind uns da gar nicht einig gewesen vor der Folge, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben wir in der letzten Folge, die im Sommer war, gesagt, dass du den sicheren Hafen der Cozentric verlassen hast und mittlerweile woanders arbeitest. Aber damals konntest du noch nicht sagen, wo.
Ich durfte, wir waren damals noch im Stealth. Wir dürfen heute immer noch nicht so ganz genau sagen, was wir da so machen. Aber gut, der Szenekenner mag das vielleicht vermuten, aber ich werde es trotzdem nicht verraten. Aber die Firma nennt sich Dash Zero. Und wir finden Open Telemetry ganz gut. Punkt. Und da mache ich so ein bisschen Frontend-Kram.
Ja.
Und
wie man es von dir kennt.
Wie man das von mir kennt. Und
wie viele HTML-Modal-Dialoge hast du denn da schon gebaut? Weil da habe ich gehört, dass das ein wichtiger Trend gerade im Frontend
das ist. Das ist richtig. Naja, ich habe da schon so ein paar gebaut, aber ich habe vor allem auch was ich ganz neu gemacht habe, ich habe Go gecodet. Ich habe vorher noch nie Go-Code angefasst und jetzt habe ich ein bisschen was in Go gemacht. Es hat Pointer, sagen wir mal so. Das ist anders.
Bist du, bist eher mäßig begeistert, höre ich da ein bisschen raus.
Ach, was heißt mäßig begeistert? Also es ist,
Aber ich sag mal, wenn man so eine ordentliche Backend-Programmiersprache wie Java kennt, dann ist man schon ein bisschen entgeistert, wenn man Go sieht, oder?
Das weiß ich nicht, aber ich lerne natürlich immer gerne Neues. Also ja. Von daher ist das, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht völlig entgeistert. Es ist nur, es gibt Gründe, weswegen dann Go eingesetzt wird, an den Bereichen, wo Go eingesetzt wird. Und von daher finde ich es, ganz spannend, aber das ist, also mit Pointern zu hantieren ist schon, also letztendlich, weswegen.
Ich merke schon, du musst hier politisch korrekt gerade beantworten, aber wenn du Go richtig scheiße findest, dann wackel mal mit den Augenbrauen.
Ich finde es nicht richtig, aber halt Pointer, jetzt ganz ehrlich. Also letztendlich so wie, das ist zumindest in den Bereichen, wo ich unterwegs bin. Das ist jetzt, es gibt Leute, die jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen und bitte jetzt mit den Augen rollen. Letztendlich sind Pointer da, werden da eingesetzt, wo man in anderen Sprachen so Null hat. Weil, also das ist, ja.
Beides Kacke, oder?
Beides Kacke, ja. Nicht, ja. Ja,
aber wie sieht das bei Go mit Monaden aus?
Weiß ich nicht.
Begegnet einem da schon mal so ein Flatmap oder?
Ja, das schon.
So ein Fold oder so.
Was mich allerdings, also die Go-Routinen, von denen Go ja so ihren Namen hat, das ist das ganze asynchrone Multithreading und so was. Das finde ich ganz clever gelöst, muss ich sagen.
Okay.
Das fand ich nicht.
Nicht so schlecht?
Fand ich jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist, fand ich ganz gut. Ja, Punkt. Nee, also da in diesem Bereich bin ich unterwegs. Es ist jetzt nicht ganz weit weg von Cozentric. Es gibt schon so ein paar Nasen, die jetzt auch mal sich ein Cozentric-Logo tätowiert haben. Und da bin ich jetzt. Und es ist mal, ich bin jetzt kein Consultant mehr. Also das heißt, wir beide können jetzt über
wir können jetzt richtig über Consultants. Wir können die Giftschrankfolge.
Wir können die Giftschrankfolge. Können wir endlich.
Haben wir die noch irgendwo?
Weiß ich nicht.
Es gibt ja, vielleicht für Leute, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir reden. Es gibt eine legendäre Also unser Credo ist ja immer gewesen bei Auto Weird FM, wir drücken auf den Aufnahmekopf-Knopf und wir nehmen das auf und das, was wir aufnehmen, hauen wir raus. Mhm. Und es gab eine einzige Ausnahme von dieser Regel und das war, als wir eine Folge über Consulting gemacht haben und uns da völlig um Kopf und Kragen geredet haben. Und zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, als wir die aufgenommen haben, haben wir uns gedacht, nee, das können wir so nicht veröffentlichen.
Das Ding war, dass ein Kumpel von mir, ein Studienkollege, der bei einer Produktfirma arbeitet. Der hatte irgendwann mal gefragt, ja, ich weiß, möglicherweise hat er auch so ein bisschen über das Consulting gemeckert, was ja einige machen. Und der hatte uns mal drum gebeten, ja, was ist denn so eure Sicht Produkt versus Consulting? Und in der Folge haben wir uns ein bisschen um Kopf und Kragen geredet.
Ja.
Das war der Hintergrund. Möglicherweise können wir das, jetzt wo wir beide nicht mehr im Consulting sind, vielleicht können wir nochmal eine Reloaded-Folge machen, aber ja. Ich vielleicht auch nicht.
Ach, ich denke mir, wahrscheinlich könnten wir sogar die Folge veröffentlichen. Also ich hätte kein Problem damit zu sagen, dass ich damals behauptet habe, Consultants wollen ja nur das Geld aus ihren Kunden rausziehen, so in der Art. Ja. Und ich glaube, dann haben wir auf den Stopp-Knopf gedrückt.
Ja, das ist richtig.
Das können wir so aber nicht veröffentlichen.
Ja, das stimmt, ja. War so, ja,
ich weiß, wir waren ja auch besoffen, als wir die Folge aufgenommen haben. Ja, muss man ja auch mal sagen.
Nein, es war schon.
Und wir waren ja unter uns.
Es waren schon ein paar steile Thesen dabei. Ja, wie das halt bei uns so ist. Hier Lockerroom Talk.
Genau. Jeder.
Ich finde es schön. Lockerroom Talk. Genau, klar. Wir sind so halt so. Boys will be boys. Nein.
So, wir machen jetzt hier nicht noch eine zweite Geschichtsstrandfolge draus. Ich glaube, jeder ordentliche Hausmitteilungsblog verdient einen Games-Subblog.
Ist das so?
Was gibt's da Neues an der Gaming-Front bei dir?
Ach, okay, gut. Seit Juli. Ich habe so ein bisschen, ich bin jetzt in der Switch unterwegs. Ich habe ein bisschen was gespielt. Du kannst ruhig dann jetzt erstmal weggehen.
Solange du dann gleich weggehst, wenn ich über NixOS rede.
Ja. Nee, habe ich von Hollow Knight schon erzählt?
Ja.
Ich habe von Hollow Knight erzählt.
Bist du denn da jetzt endlich durch? Weil letztes Mal als du erzählt hast, du gesagt, ja, ich bin ja jetzt bald durch. Das ist ja ein halbes Jahr her.
Ich habe vom letzten Endgegner aufgehört, aber ich bin jetzt bei der Delicate Flower Quest. Und da hatte ich keine Lust mehr zu irgendwann. Okay. Da habe ich dann mit Blasphemous angefangen.
Bist du da jetzt eigentlich durch?
Mit Blasphemous 2? Nein. der letzte Endgegner, der hat mich wirklich. Der zwei Phasen, die erste Phase ist relativ einfach und die zweite Phase ist einfach relativ schwer. Mhm. Und da habe ich jetzt einfach mal all mein Geld in, das gibt ja so einen Mechanismus.
Dass man Geld bezahlt, um stärker zu werden.
Nein, der Mechanismus des Beichtens. Mhm. Also mein Blessum ist hier so ein bisschen spirituell angehaucht. Und wenn man stirbt, verliert man gewisse Spiritualität. Mhm. Und das führt dazu, dass man nicht mehr, gewisse Einschränkungen hat. Und ja, das mittlerweile gehen mir die finanziellen Mittel aus, um dieses zu kontern, weil ich in der zweiten Phase des Bosskampfs immer gelegt werde. Und das hat natürlich irgendwann keine Lust mehr, sowohl Blasphemous 2 ein sehr gutes Spiel ist. Ich habe dann letztens in irgendwelchen Sales, ich hab meinen Backlog jetzt unnötig aufgefüllt, Ender Lilies, habe ich jetzt auch da sehr schönes Spiel. Celeste habe ich
ehrlich gesagt noch nie gehört. Also Celeste, ja.
Celeste habe ich, das habe ich jetzt auch fast durch. Das ist sehr schön. Ja, Punkt. Also so ein paar Sachen sind da auf dem Backlog.
Klingt so gut.
Und ich habe ein Spiel ausprobiert, was Etienne und Colin bei Rocket Beans TV gespielt haben, nämlich Dead Cells.
Ah.
Die haben Return to Castlevania da gespielt, aber ich habe das Grundspiel. Mhm. Was irgendwie ist ein Roguelike.
Das ist ein Roguelike oder ein Roguelite?
Ich glaube, ein Roguelite sogar. Und das ist, aber gefällt mir ganz gut. Aber ist nichts, was ich jetzt durchspielen wollen würde. Mhm. Aber es gefällt mir so mechanisch, ist das irgendwie ganz, ganz
cool. Das habe ich auch schon gehört, dass man da in einen sehr guten Flow reinkommt, wenn man das spielt.
Und das ist, ich mag da vor allem diese Seitenhiebe. Also du kriegst da auf einmal, kommst du in so einen Bereich rein, wo dann so eine Bank aus Hollow Knight ist. Und da kriegst du dann den Sharpnail oder den, die beste Waffe aus Hollow Knight.
Okay.
Und das ist, finde ich ganz witzig. Und war ein gutes Spiel. Und das okay. gab es halt dafür für einen Fünfer oder so. Also ja. fand ich gut.
Kann man mal mitnehmen.
Ja, mitnehmen. Wie sieht das bei dir aus?
Ich glaube, in der Tat, das letzte Spiel, was ich wirklich gespielt habe, war immer noch das Inscription, über das ich hier schon berichtet habe.
Da bin ich immer noch, ich bin ja immer noch in der Hütte.
Was? Du bist noch nicht aus der Hütte raus?
Ich hab's irgendwann, weil ich hatte keinen
Bock mehr. Ich hatte
irgendwann keinen Bock.
Du weißt ja gar nicht, was da noch alles kommt. Das ganze Spiel verändert sich nach der Hütte.
Ich weiß, aber ich habe.
Okay, ich gebe dir jetzt als Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast, der ja in 12 Monaten frühestens stattfindet.
Ja.
Bist du bitte aus der Hütte
raus? Nee, wir wollten doch irgendwie so eine Silvestergala machen, oder nicht?
Ja, du hast ja keine Zeit.
Ja, da
müssen wir. Hast du Zeit?
Da müssen wir mal gucken, weil hier Chips essen während der Folge ist
ja,
völlig okay.
Das ist etwas, was ich ja, naja, gut.
Das findest du wirklich nicht so gut, oder?
Nee, das finde ich nicht gut. Mhm.
Na gut, Hausmitteilung sonst noch.
Ich glaube, sonst gibt es, glaube ich, nicht wirklich.
Ich habe eine Papalapap.
Du hast den Fame abgesahnt bei Papalapap.
Ja, es gibt wir sind bei Heise, es gibt heise Kommentare über Papalapap. Mhm. Das ist, ja, wir sind ja der Papalapap-Meta-Podcast, von daher müssen wir da auch drüber reden. Ja, Punkt. Leute, folgt Papalapap, weil uns fehlen noch zwei, zum Zeitpunkt der Aufnahme, uns fehlen noch zwei Abonnenten. Ich muss gucken nach. Ich
guck mal nach, ob wir schon 400 Follower haben.
Uns fehlen 2 Follower. Es fehlt uns noch 1 Follower.
Ja.
Also, wenn ihr das hört.
Wahrscheinlich habt ihr dann schon 400 Follower.
Weiß ich nicht. Egal.
Ja,
also, dann.
Ich gucke gerade auf den Tacho, dachte, wir haben gerade mal 3 Minuten geredet, aber es sind ja schon wieder 18 Minuten rum.
Das heißt, jetzt müssen wir ein Bier trinken. Also, ja. Ich habe mal eine kleine Auswahl an Starterbieren.
Ja.
Also,
von der kleinen Auswahl an Starterbieren werden wir ja wahrscheinlich nur eins trinken, weil wir ja danach doch das Endbier, den
Endgegner. Na gut, dann gibt es hier entweder das Vocation Hops Skip and Juice, ein Hazy Pale Ale. Mhm. Du darfst dir aussuchen, ein Vocation Life and Death. Das ist nämlich kein normales IPA. Das ist nämlich ein Classic IPA.
Ja.
Und dann gibt es noch von der Qualitätsbrauerei Vocation, ich weiß auch nicht, warum jetzt alles 3 Vocation hier ist, gibt es noch ein New England IPA.
Ja. Ich muss sagen, normalerweise wäre meine Wahl natürlich immer, das Love and Hate New England IPA zu nehmen. Hm. Aber irgendwie lacht mich dieses Classic IPA an. Und auch deshalb, weil du mal gesagt hast, das habe ich gerade auch schon zu dir gesagt, als wir einiger Zeit mal ein IPA getrunken haben, hast du gesagt, oh, das ist ein IPA, was wir vor ein paar Jahren abgefeiert hätten. Und da frage ich mich, ob das vielleicht auch ein, weil es ist ja Classic, ob das ein IPA ist, was wir vor ein paar Jahren abgefeiert hätten. Die Farbe, würde ich sagen, spricht nicht dafür, weil klassische IPAs, die wir früher abgefeiert hätten, sind eher so ins Orange gehende. Mhm. Hier haben wir eher so eine Farbe von, ich würde sagen, einem Radler. Das sieht so aus wie ein Radler.
Ja.
Und wir gucken mal.
Das riecht aber sehr gut, muss ich mal. Also
mit dem dicken Zinken in den Schaum rein.
Finde ich gut. Ich muss gucken mal hier. Ja, es riecht gut.
Cheers.
Die Farbe ist leicht angehazied, hätte ich gesagt. Mhm. Könnte kühler. Mhm. Kann ich jetzt aber nicht ändern.
Ja, da kann man nichts machen. Könnte kühler, aber. Ist halt so. Ja. Es ist, wie es ist, ne?
Aber ist lecker.
Ja, es ist ein schmackofatziges Bier, würde ich sagen.
Ja, also ich würde sagen, dass der Begriff Classic IPA wird dem nicht gerecht, muss ich sagen. Ich finde das sogar, ein Classic IPA hat so ein staubtrockenes Ding. Mhm. Aber der ist schon.
Ist das vielleicht ein Postmodern IPA?
Vielleicht Postmodern, aber das ist ein IPA, was manche Brauereien durchaus als Naipa verkaufen würden, hätte ich gesagt, weil es ist durchaus fruchtig.
Mhm. Ja, wobei ich glaube ja, die Bezeichnung Naipa jetzt nicht sich vom Geschmack her leitet, sondern eher vom Brauprozess, oder? Hätte ich jetzt vermutet. Oder den Zutaten vielleicht.
Hopfen?
Hopfen, noch mehr Hopfen und dann noch mal ein bisschen Hopfen, am Ende noch mal mit Hopfen verfeinert.
Ja, genau, ja.
Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, in der Tat, dass sich die Bezeichnung eher aus dem Prozess herleiten. Ich denke, in Münster rauft sich jetzt jemand die Haare.
Ja.
ja. Wie auch immer, schmeckt gut.
Ja, stimmt, in Münster. Hallo Münster, wie geht's euch eigentlich? Meldet euch doch mal, wenn wir jetzt hier, also das ist ja zwischen, also ich sag einfach, zwischen Naipa und IPA gibt's überhaupt gar keinen Unterschied. Was macht das mit euch?
Ja. Was passiert da? Was geht da in euch vor? Ja. Hast du nicht auch irgendwie so einen Craftbier trinkenden Bekannten, der nur den Bierabschnitt sich anhört?
Mein Schwager, der mag sich jetzt, da rollen sich gerade die Fußnägel hoch. Hm. Der muss morgen zur Fußpflege.
Ja.
Ja.
Wollen wir ins Thema einsteigen?
Wir steigen, also Hausmitteilungsblock Ende, Kapitelmarke gesetzt.
Bierblock Ende.
Ich muss mich kurz ohrjucken.
Und ich würde einfach mal einhalten mit Holger. Habe ich dir eigentlich schon mal von NixOS erzählt?
Nein, das ist der NixOS. Also, wir fangen mal so an. Betriebssysteme sind ja so ein Ding. Ja. Also, der Mensch, der am Leben vorbeirennt, hat Windows.
Ja.
Der Mensch von Geschmack, und da gibt es keine zwei Meinungen, und ich möchte gerne jetzt schäumende Kommentare haben, nimmt macOS, weil es gibt kein besseres Betriebssystem als macOS.
Ja, Kapitalistenschwein.
Ja. Und dann gibt es noch die Linux-Hippies mit den Batik-T-Shirts. Und jetzt du. Also und Linux, da gibt's ja, ich habe eine Linux-Vergangenheit. Mhm. Ich habe Ubuntu natürlich mal gehabt.
Ja.
Ich habe Debian mal gehabt. Mhm. Ich habe SUSE mal gehabt. Mhm. Red Hat, glaube ich, habe ich mal gehabt.
Fedora also.
Nee, Red Hat.
Oder Red Hat Enterprise Linux.
Nee, Red Hat. Also damals, als das noch Red Hat war. Also noch nicht, ja, also was jetzt Fedora ist, genau, ja. Und das war's, glaube ich, zugänglichsten war wahrscheinlich Ubuntu. Es gab noch Kollegen, die mal mit Gentoo rumgespielt haben. Mhm. Also das Ding, was sich ständig neu kompiliert. Mhm. Ubuntu fand ich ganz nett. Es hat mich allerdings nie abgeholt. Okay. Also für das, es ist ganz nett.
Okay.
Aber es hat bei mir immer an irgendwas gehakt, was dem wirklichen, also ich habe keinen Use Case dafür gefunden. Mhm. Also sowohl arbeiten, dann hast du wieder irgendeinen VPN-Client, der da nicht läuft, als auch für das Private, dann hast du wieder irgendeinen Reaper, der damit nicht läuft.
Ja.
Dann gab das, weiß ich nicht, du hast ja gerne für Leute dieses, kannst du mir mal einen Rechner zusammenbauen? Mhm. Ich mache da auch nicht viel mit. Ich will ja auch nur Office haben. Und ich will ja auch nur Office machen, heißt dann bei manchen Leuten, ja, Office natürlich und Bitcoin-Mining. Und keine Ahnung, also hab's nicht für mich noch nicht so richtig gefunden. Wie kommt das jetzt bei dir, dass du hast einen schönen MacBook. Wie schön kommt das von bei dir jetzt, dass du irgendwie eine Alternative suchst und dann bei NixOS gelandet bist, was ja ein bisschen esoterisch ist.
Das stimmt. Ich glaube, ich will das auch ein bisschen, du hast das schon angesprochen, ich will das ein bisschen historisch auch erstmal herleiten. Also 1991, Linus Torvald veröffentlicht den ersten Linux-Kernel. Da fängt unsere Geschichte an. Mit meiner Reise mit Linux. Nein, Spaß beiseite. Wie ich persönlich zu NixOS komme, ist eine das ist eine gute Frage. Also meine Unzufriedenheit mit macOS hat, glaube ich, schon vor längerer Zeit angefangen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das Betriebssystem, das war vor allen Dingen zu der Zeit, als es noch die Intel MacBooks gab, da hatte ich auf der Arbeit ständig Performance-Probleme und ich dachte, dass es einfach daran liegt, dass so viel Bloat in dem Betriebssystem drin ist. Mit den neuen Apple Silicon Chips ist natürlich die Performance von Mac oder von Apple-Geräten jenseits von gut und böse. Das heißt, das ist nicht mehr so richtig ein Argument. Es hat dann aber im selben Zuge in meiner Firma verschiedene Entwicklungen gegeben hinsichtlich, wie nennt man das? End-User-Device Security. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Vorgang in vielen Unternehmen, dass bestimmte Software auf den Rechnern installiert wird, die dafür sorgt, dass Betriebssystem-Updates installiert sind, die bestimmte
Passwortrichtlinien und sowas.
Ja, sowas durchsetzt. Und ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, okay, wenn ich ernsthaft Internetbanking oder irgendwelche Dinge machen möchte, die mein Privatleben betreffen, dann kann ich die eigentlich realistisch gesehen nicht mehr auf diesem Gerät machen, weil es einfach ja nicht mein Gerät ist, de facto.
Ja, stimmt ja.
Und da habe ich mich entschieden, dass ich mir ein privates Gerät zulegen möchte. Davor hatte ich immer meinen Arbeitslaptop auch als privates Laptop benutzt. und habe dann angefangen, mal zu gucken bei verschiedenen Refurbern, weil ich jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben wollte, und habe mir am Ende des Tages für 200 Euro ein refurbtes Dell-Laptop geholt.
Also möglicherweise vielleicht in eine etwas zu tiefe Schublade gegriffen. Also
das würde ich noch nicht mal sagen, weil
ich jetzt schon.
Weil für das, was ich damit mache, halt im Internet browsen und ein bisschen
mit Bitcoin
mit Texteditor Sachen editieren, ist das schon in Ordnung. Klar, manche Aktionen, da denke ich mir auch, okay, jetzt mal ein bisschen mehr Geld ausgeben.
Deine Webcam ist richtig scheiße, sage ich dir jetzt einfach mal.
Ich habe ja noch eine externe Webcam.
Ach so, na gut.
Die hat ja auch nur 169 Euro gekostet. Ist ja völlig egal. Also der Punkt ist, ich habe irgendwann gedacht, ich brauche ein privates Laptop und ich wollte mal was anderes ausprobieren. Also habe ich mir dieses Laptop geholt. Aber da sind wir noch nicht bei NixOS, weil da habe ich erstmal Manjaro Linux installiert.
Ja.
Nein, erstmal habe ich natürlich eine Recherche gemacht. Welche Distribution möchte ich denn benutzen?
Ja, lassen wir mal ganz kurz zurückgehen. Wir können ja gleich die Zwischenschritte überspringen. Weswegen hast du dir kein MacBook geholt? Also das Stumpfe, ist mir erstens
zu teuer. Ich hatte das Gefühl, in dem Betriebssystem ist viel Bloat drin. Ich hatte das Gefühl, es ist nicht so anpassbar irgendwie. Wobei ich dazu sagen muss, mein Off-the-Shelf-Gnome, was ich auf meinem Laptop jetzt habe, habe ich auch nicht angepasst. Also es ist nur, ich möchte die Möglichkeit haben, es anzupassen, auch wenn ich es gar nicht anpassen würde.
Okay, ja, verstehe, ja. Das ist ja valide.
Und ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren.
Gut, ja, auch das
Ich brauche auch manchmal so ein bisschen Eye-Candy, weißt du? Ich brauche manchmal so, deshalb
Eye-Candy? Ja. Du bist ja, also du
brauchst
Code-Candy vielleicht, aber
nee, ich mache zum Beispiel in meinem IntelliJ, packe ich, weiß ich nicht, alle paar Monate mir ein neues Theme rein, weil ich einfach immer visuell was Neues brauche.
Ach so, das meinst du. Okay, ja, verstehe. Okay, also macOS war raus. Und dann die Frage Windows oder Linux. Windows, du rennst halt nicht am Leben vorbei.
Ja.
Obwohl, es gibt Leute in unserem Bekanntenkreis, in unserem gemeinsamen Bekanntenkreis, die sagen, mit Windows kann man richtig gut entwickeln.
Okay, also, ja.
Okay,
gut. Denen ist halt nicht zu helfen.
Gut. Sehr gut.
Nein.
Und dann Linux. Also Manjaro.
Nein, das Windows-Thema
Habe ich ja gerade schon abgehakt übrigens.
Ich hake es trotzdem nochmal für mich ab. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen, weil ich es wirklich bei meinem ersten Job, den ich vor über 10 Jahren hatte, habe ich auf Windows gearbeitet. Und deshalb kann ich nichts dazu sagen.
Okay, haben wir das jetzt abgehakt. Gut. Also, dann Manjaro, ja, ist eine relativ klassische. Hast du Ubuntu für dich ausprobiert? Das ist
Ubuntu habe ich, als ich noch in der Uni war, letzte Mal ausprobiert gehabt.
Ja.
Und ja.
Dann gibt es Arch, ist ja, glaube ich, auch gerade so ein bisschen, wird so ein bisschen gehypt. Es kommt in meiner Filterblase vor.
Ich glaube, Arch ist so eine der ganz klassischen. Es gibt ja so die ganz klassischen Distributionen, von denen viele andere abgeleitet sind. Das war Debian mit Ubuntu, was davon abgeleitet ist, und dann Mint und anderen Distributionen, die davon wieder abgeleitet sind. Du hast sowas wie Arch und halt verschiedene andere. Und von Arch ist dann wieder Manjaro abgeleitet. Und wir beide zusammen waren auf der Entwickelbar in Düsseldorf an Conference, und da hat jemand mich was über Manjaro erzählt. Und von dem Zeitpunkt an habe ich nämlich damals, das ist schon, keine Ahnung, wie lange das her ist, bestimmt schon 4-5 Jahre, habe ich nämlich gedacht, ach, das hört sich interessant an, weil er hat gesagt, ja, das ist so wie Arch Linux, aber benutzerfreundlich.
Mhm.
Da waren dann halt auch die Leute in der Audience, die gesagt haben, ja, ich habe meiner ganzen Familie Arch Linux installiert.
Nee, aber das ist doch, war nicht Manjaro? Ich habe auch mal eine Zeit lang Mandrake Linux eingesetzt. Nee,
das hat nichts miteinander zu tun.
Ich dachte immer, Manjaro wäre der neue Name von Mandrake.
Nee, Manjaro ist eine von Arch Linux abgeleitete Distribution.
Ah, okay, weil Mandrake fand ich damals ganz gut.
Ja.
Also die waren, ja, funktionierte halt, oder?
Ja.
Okay, gut. Und dann, Manjaro hast du ausprobiert, war ganz gut.
Ja, aber wenn man es dann am Laufen hat, also wenn man Linux macht, man muss auch so ein bisschen, für diese Folge muss man sich so ein bisschen in den Linux-Nutzer reinversetzen. Der Linux-Nutzer hat ja nur Freude an seinem Betriebssystem, wenn er was hat, an dem er rumbasteln kann. Das heißt,
also du bist so ein Lego-Typ.
Genau, das heißt, wenn alles funktioniert, dann ist es ja irgendwie langweilig, dann hat man ja nichts mehr zu tun. Mhm. Das heißt, man guckt dann weiter, was kann ich denn jetzt als nächstes tun? Und ein Problem, das ich hatte, dadurch, dass ich meinen Linux-Laptop angefangen habe, ist, dass ich
Leute, jetzt kommt's.
Wir haben ja schon öfter über Dotfiles geredet.
Oh, jetzt kommt es, Leute, jetzt kommt es.
Und ich hatte Dotfiles, ein Dotfiles-Repository auf GitHub. Für alle, die Dotfiles-Folge nicht gehört haben, wir packen dazu einen Link in die Shownotes. Aber es geht darum, dass man die Dateien, die man in seinem User-Home hat, die steuern, wie bestimmte Programme konfiguriert sind, also zum Beispiel die WimRC, die Datei, die den Vim-Editor konfiguriert. Die checkt man in einem Repository ein, damit man historisieren kann, was man da ändert. Und ich hatte da Machine-to-Machine-Differences, mit denen ich umgehen musste. Weil natürlich Dinge unter macOS und unter Linux nicht immer gleich sind.
Ja.
Also augenscheinlich schon, aber dann im Detail gibt es dann Unterschiede. Da muss man ständig irgendwelche If und Else da irgendwie einbauen. Und
also ganz kurz, Machine-to-Machine-Differences heißt, Dot-Files werden, hast du unter Linux, hast du unter Mac, hast du, ich weiß gar nicht, ob das unter Windows, unter dem Subsystem für Linux auch vielleicht genommen wird. Die sind ähnlich, aber nicht ganz.
Genau.
Und das sind dann diese Differences.
Genau. Und also das war das eine Problem. Und das andere Problem, was ich mit meinem Dot-File-Ansatz hatte, der war so homegrown, den habe ich mal irgendwie mir selber aufgesetzt, dass als Beispiel, du hast für deine Bash hast du Aliases in einer Bash-RC-Datei und in den Aliases referenzierst du ein Programm. Du sagst zum Beispiel, der Alias LL steht für EXA-L und EXA ist halt ein alternatives Programm für LS, also ein Programm, das ein Directory-Listing machen kann. So, du möchtest gerne, wenn du LL eingibst, dass nicht LS-L aufgerufen wird, sondern EXA-L, weil du halt EXA gut findest. Das Problem ist jetzt, wenn du ein neues System aufsetzt und du initialisierst deine Dot-Files, dann musst du daran denken, dass du EXA installieren musst.
Ja.
Das heißt, du musst alle diese Programme installieren. Und wenn du jetzt diesen Alias entfernst, musst du eigentlich auch daran denken, EXA wieder zu löschen, weil du es ja nicht mehr brauchst in dem Moment. Und das ist was, wo ich schon länger irgendwie dachte, das ist irgendwie nervig. Weil es mich fünf Minuten Arbeit kostet, wenn ich einen neuen Rechner aufsetze. Und dann dachte ich mir, ich könnte mich ja einfach 3 Monate mit einem anderen Betriebssystem beschäftigen, um dieses Problem zu lösen.
Ja, stopp. Also habe ich auch, also das heißt regelmäßig, also jedes Mal, wenn ich einen neuen Rechner aufsetze, habe ich ja auch diese Dot-Files, die verwende ich dann auch. Aber dann, keine Ahnung, diese Fish-Config, dann hast du da jetzt irgendwie, da musst du dann noch ein Starship installiert haben, dann musst du noch jedes Mal separat den Fischer installieren, also kann ich schon nachvollziehen, dass das schon
als wie ich das gemacht habe, zum Beispiel auf Manjaro, ich habe halt die, als ich noch Manjaro hatte, habe die Dot-Files da reingeklont und habe die halt gelinkt. Dann habe ich halt alle Sachen ausprobiert, die ich so im Terminal oder irgendwo mache und immer, wenn irgendwas nicht ging, habe ich gedacht, okay, das muss ich noch installieren, das muss ich noch installieren, das muss ich noch installieren. Klar. Dann hatte ich so die Idee, okay, ich kann ja meine Shell-History durchsuchen nach allen Paketinstallationsbefehlen, die ich unter Manjaro ausgeführt habe. Und dann habe ich ja die ganze Liste und die schreibe ich mir einfach irgendwo hin.
Mhm.
Aber das hat halt auch das Problem mit dem Deinstallieren. Das hat das Problem, dass es ja dann unter macOS ein anderer Befehl ist, weil man ja dann zum Beispiel mit Brew die Sachen installiert. Und das war halt immer so ein bisschen halbgar irgendwie.
Ja gut, für mich, ich hätte da für mich jetzt keine Aktion rausgezogen. Aber ich kann nachvollziehen, dass das, ich habe die Tage, vielleicht müssen wir, ich hätte gerne mal eine Folgenidee. Leute, was haltet ihr davon? Ich hätte gerne eine Folge über das Thema OCD. Oder OCD, Krankheit, okay, aber das, was man unter Entwicklermenschen, so diese kleinen Zwänge, das ist.
Würdest du in dieser Folge auch besprechen, ob man in einer POM-XML-Datei.
Genau das würde ich. Ich würde exakt das in seiner. Und ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen würde. Ich glaube, ich bezeichne das gerne als OCD in meinen täglichen Gesprächen. Ich glaube, als offizielle Verlautbarung mache ich mich damit angreifbar. Aber diese kleinen Zwänge, die jeder Entwickler, jede Entwicklerin hat. Und ich glaube, These, jede hat die. Nur das Problem ist, jeder andere. Genau. Wie sind wir da jetzt hingekommen? OCD bezüglich System aufsetzen.
Ja.
Und dann hast du gesagt, NixOS kann da was. Oder Nix kann da was. Nix ist ja, glaube ich, Nix ist was anderes als NixOS, glaube ich.
Also, von NixOS hatte ich schon vor vielen Jahren gehört. Ich glaube, das erste Mal habe ich davon gehört, als ich 2016 auf der ApacheCon in Miami war, weil ich da
gibt's eine Folge übrigens von uns beiden.
Ah ja, das ist sogar eine von den
relativ ersten.
Ich glaube, die erste ist, als ich auf der ApacheCon EU in Sevilla war.
Natürlich.
Und die ApacheCon North America war ein Jahr später. Ja. Egal, aber auf jeden Fall war ich da und habe da mit Leuten vom Apache-Infrastrukturteam geredet und einer war da so mega NixOS-Fanboy. Mhm. Was halt interessant ist zum Thema NixOS ist, dass es eine relativ alte Distribution ist. Die ist, glaube ich, die erste Version war irgendwie Anfang der 2000er, also ziemlich alt, wenn man mal so guckt. Und sie ist nicht von irgendeiner anderen Distribution abgeleitet. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie Debian-basiert oder Ubuntu-basiert, sondern es ist eine für sich alleinstehende Distribution. Und ich hatte da immer von gehört, habe dann immer was gelesen hier und dann immer so, oh ja, die Lernkurve ist ja so hoch, dann wieder gesagt, ah nee, das ist nichts für mich, dann wieder ein bisschen gelesen, dann so, ah, das hört sich aber doch schon irgendwie interessant an, das müsste man sich mal angucken und dann wieder, ah, aber wenn ich das jetzt benutze, kriege ich dann alles zum Laufen oder gehen dann vielleicht irgendwelche Sachen nicht? Und irgendwann habe ich dann, ich glaube, das muss so irgendwann dieses Jahr im September gewesen sein, habe ich gesagt, ach komm, ich mache jetzt mal eine VM, dann gucke ich einfach mal, was das so kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon extrem viel in der, also ich hatte auf meinem Handy das Manual immer auf einem gepinnten Tab offen und habe immer in diesem Manual Sachen mir durchgelesen.
Ohne das zu
okay. Holger guckt völlig verwirrt. Was ist mit dir los? In deiner Freizeit liest du ein Linux-Betriebshandbuch?
Ja, aber von einer, okay, das finde ich jetzt in der Tat.
Ich habe da versucht, das Risiko zu bewerten oder zu bewerten, okay,
das verstehe.
Kann ich damit, renne ich damit gegen irgendeine Wand quasi, wenn ich das jetzt mache. Was vielleicht auch schon irgendwie quatschig war, weil ich da relativ viel Zeit rein investiert habe, mir das alles durchzulesen.
Du hast mir mal erzählt, wenn man solche Sachen bewertet, hat man sowieso schon ein Ergebnis und versucht das damit nur zu validieren.
Ja, das kann gut sein.
Okay, das klingt aus dir, ja. So. Nein, aber stopp, lass mich dich kurz mal hier aufhalten. Du hast dir also nix angeschaut, aber was war denn für dich der unique selling point? Oder was ist denn der offizielle unique selling point von Nix?
Der unique selling point ist, dass es verspricht, die gesamte Systemkonfiguration deklarativ an einer Stelle zu verwalten. Das heißt, du kannst alles, was das Betriebssystem ausmacht, den Kernel, der verwendet wird, der Bootloader, der verwendet wird, die Packages, die installiert sind, die Netzwerkeinstellungen, die Internationalisierungseinstellungen, die Desktop-Environment, die User, die da sind, die Services, die aktiviert sind, also Systemd-Units, all das kannst du in einer Textdatei deklarativ beschreiben.
Was heißt dann deklarativ?
Dass du nicht hinprogrammierst. Also vielleicht, aber, wenn du Ansible kennst, in Ansible beschreibst du ja Schritte, installierst das, dann installier das, dann mach das, dann führ den Befehl aus, dann mach dies. Wohingegen bei Systemen wie Puppet oder halt auch bei NixOS ist, glaube ich, ein bisschen vergleichbar, da beschreibst du eher den Zielzustand. Da sagst du, ich möchte, dass das Programm PhishShell vorhanden ist und diese Konfiguration hat. Du sagst nicht, geh da und dahin und installiere das auf diese und diese Art und Weise und mach das in den und den Schritten nacheinander, sondern du sagst, du beschreibst nur den Zielzustand und der wird hergestellt.
Verstehe.
Und das hat mich ziemlich begeistert, weil eigentlich so diese Idee, ich könnte ja bei Manjaro mir aufschreiben, welche Installationsbefehle ich gemacht habe, damit ich das System so wiederherstellen kann, wie ich es jetzt gerade habe. Das ist ja eigentlich nur eine Poor-Mans-Lösung für genau das, was NixOS eben macht. Aber es gibt eigentlich schon auch einen Ausblick dahin, für wen das was ist, weil du musst halt jegliche Konfiguration in einer Textdatei machen. Also ist jetzt nicht.
Ist das eine sehr große Textdatei?
Das ist bei mir ein ganzes Git-Repository. Das ist auch wieder für mich der Vorteil, weil ich packe halt diese Konfiguration in ein Git-Repository und jede Änderung committe ich da rein. Und dann sehe ich da drin, wie muss ich denn GPG richtig konfigurieren, damit das funktioniert? Weil es steht in dieser Konfiguration drin und es gibt einen Commit, der erklärt, warum ich dieses esoterische Flag gesetzt habe. Weil das ist ja genau das, wenn du einen neuen Rechner aufsetzt, wo du immer denkst, wie habe ich das nochmal hinbekommen? Wo habe ich nochmal, welche Datei, weiß nicht. Steht das in der GPG-Agent-Conf jetzt drin, dass das irgendwie funktioniert oder nicht?
Verstehe, ja. Ja, das klingt cool.
Genau. Wobei das, was ich jetzt gerade erzähle über GPG und so, das greift schon in den Bereich Home Manager vor, über den wir vielleicht später nochmal reden. Aber die Grundidee ist, die Betriebssystemkonfiguration deklarativ zu haben. Und was ich auch echt mächtig finde oder echt beeindruckend finde, ist, die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, du beschreibst diese Konfiguration und es gibt dann einen Befehl, der diese Konfiguration sozusagen aktiviert in deinem Betriebssystem. Und dabei wird aber die letzte Konfiguration nicht zerstört. Stattdessen werden alle Pakete in einen Store installiert. Also es gibt halt einen Pfad, der heißt /nix/store. Und da sind alle Pakete unter einem Hash abgelegt, also ohne quasi kollisionsfrei. Und deine Konfiguration ist nur Symlinks in diesem Store. Das heißt, eine neue Konfiguration zu aktivieren, bedeutet nur, neue Symlinks zu setzen. Und dadurch kannst du zu alten Konfigurationen wieder zurückgehen. Also es gibt quasi einen Befehl, du änderst deine Konfiguration, sagst NixOS Rebuild Test, dann wird diese Konfiguration in der aktuellen Sitzung aktiviert. Aber wenn du das Betriebssystem neu startest, wird einfach die letzte Konfiguration wieder geladen.
Da hast du jetzt mehrere Sachen. Diese Konfiguration wird für die aktuelle Sitzung. Das heißt, du kannst...
Ich kann, während ich arbeite, kann ich quasi die Konfiguration aktualisieren. So, also ganz einfach, wenn du jetzt, wenn du Ubuntu hast und du gehst in dein Terminal und startest jetzt, keine Ahnung, eine Datenbank als Service, dann ist das ja auch in dem Moment, wird das ja aktiv in der Sitzung, in der du gerade bist.
Ja, aber das ist ja dann pseudo-persistent irgendwie, wenn ich so eine Konfiguration, also die Konfiguration ist ja eine, wie heißt das, eine Instanzierung von irgendwas. Also das habe ich ja irgendwo konfiguriert und nicht nur irgendwie als Shell-Befehl dahin geschludert.
Richtig, genau, also NixOS weiß dann, weiß nicht, welche Systemd-Services aktiviert werden müssen, welche Packages installiert werden müssen, welche User angelegt werden müssen. Das wird halt alles aus dieser Konfiguration abgeleitet.
Ist das was du öfters machst oder ist das etwas, was beim initialen Aufsetzen interessant ist? Ah, das klappt nicht oder?
Eine neue Konfiguration zu aktivieren?
Das klang für mich jetzt so, dass es Kontext und kontextspezifische Konfigurationen gibt.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ich manage in meinem Nix Configuration Repository die komplette Konfiguration von all meinen Hosts, die ich zu Hause habe.
Und wie viele sind das?
Das ist mein privates Laptop, das ist mein Raspberry Pi und das ist mein Mac-Rechner. Ja. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden, wie das mit macOS aussieht. Und da manage ich sowohl systemweite Sachen, wie zum Beispiel User oder systemweite Packages oder die Desktop-Environment, also dass ich Gnome benutze, als auch nutzerspezifische.
Sagt man eigentlich Gnome? Oder ist das?
Ich sage immer Gnome, aber ist wahrscheinlich.
Sag mal Gnome. Ja, AutoWTFM sagt Gnome dazu.
Ja. Wahrscheinlich Gnome.
Gnome. Also AutoWTFM sagt übrigens Gnome dazu.
Ja. Genau. Also das als auch nutzerspezifische Konfigurationen wie. Wie ist meine Fish-Shell für den Nutzer Benne konfiguriert? Und genau, also um jetzt noch mal kurz einmal auf die Generations einzugehen.
Auf die was?
Die Generations. Also das hatte ich ja gerade gesagt, du kannst diese Konfiguration aktivieren und das erzeugt eine neue Generation sozusagen.
Ach so, okay.
Also das System, dadurch, dass es halt alles nur Symlinks sind, kannst du sagen, die Konfiguration, die ich jetzt gerade habe, die ich gerade in meiner Konfigurationsdatei habe, die aktiviere ich jetzt und du kannst halt entscheiden, soll die auch im Bootloader als Default eingetragen werden oder will ich die gerade nur testen? Mhm. Das heißt, du kannst was an deinem System ändern.
Ach so, okay.
Genau, da merkst du, oh, das war aber scheiße. Mhm. Dann startest das System neu und du bist wieder da, wo du vorher warst.
Ja,
und das ist nichts. Es ist einfach, es ist exakt das, was du vorher hattest.
Ja, verstehe, das ist cool. Das ist cool. Ja.
Und genau, dann gibt es halt einen Befehl, der das dann aber aktiviert und im Bootloader einträgt. Das heißt, ein Neustart führt immer dazu, dass dann auch in dem, was du aktiviert hast, wieder landest. Und das finde ich richtig krass, muss ich sagen.
Also quasi dieser Git-Gedanke und irgendwie auch dieser Container-Gedanke.
Du hast halt Rollbacks im Endeffekt, die wirklich auch funktionieren einfach.
Das ist interessant.
Das finde ich ziemlich mächtig. Eine andere Sache, vielleicht um auch nochmal ein Beispiel zu nennen, wo man wirklich sieht, wie mächtig das im Prinzip ist. Ich weiß noch, wie ich bei Manjaro mich versucht habe, für eine Desktop-Environment zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob du meine Sprachnachrichten zu dem Thema dich noch entsinnst. Soll ich XFCE nehmen oder soll ich KDE nehmen oder soll ich.
Du wolltest doch einen Teil im Window-Manager haben.
Soll ich vielleicht i3 nehmen oder vielleicht xMonad?
Ja.
Die coolen Kids nehmen ja heute Hyperland.
Was ist denn Hyperland?
Natürlich ein Wayland-Compositor, der Teiling ist.
Natürlich.
So, ja. Genau, und dann hatte ich aber XFCE, Manjaro mit XFCE installiert und dachte mir so, ich möchte aber eigentlich mal Gnome ausprobieren. Und dann habe ich so gedacht, wie kann ich denn davon auf Gnome switchen? Ja, turns out geht nicht. Ich muss einfach das Betriebssystem neu installieren, weil die Desktop-Environment so tief da drin hängt, dass du das nicht einfach switchen kannst. Bei Nixo ist es das so, du hast in der Konfiguration, da gibt es halt einen Service, der heißt X11, oder den X-Server. Und da kannst du sagen, welche Desktop-Environment aktiv ist. Das heißt, das ist eine Zeile, da steht dann Services xserver.gnome.enabled gleich true.
Ja gut, aber dass es eine Zeile gibt, wo ich meinen X-Server enable, die hast du ja eigentlich überall. Nein. Aber das
du aktivierst aber die Desktop-Environment. Du sagst halt Gnome enabled true, okay. Dann hast du Gnome. Mhm. Und wenn du das änderst in KDE enabled true und du wechselst in diese Konfiguration und startest neu, dann hast du KDE und das geht einfach.
Ich kann mich daran erinnern, dass das seinerzeit bei SUSE auch schon funktioniert hat.
Das ist, glaube ich, eine Lüge.
Das kann sein, aber ich habe zwischen Gnome, ich konnte im Bootloader, das hieß damals noch nicht Grub, sondern das, was davor war, und da konnte ich auswählen, boote ich jetzt nach KDE oder boote ich nach Gnome.
Okay.
Also, keine Ahnung. Also, aber das ist jetzt auch schon 2-3 Tage her. So 10 Jahre plus. Vielleicht hat sich da was getan im Sinne von Sachen werden auch komplizierter. Aber.
Ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall beeindruckend.
Das klingt auch sehr gut. Es klingt jetzt noch nicht so gut, dass ich jetzt. Was guckst du?
Ich gucke nur, wie viel Zeit wir noch haben.
Wir haben alle Zeit der Welt. Eine gute anderthalb
Stunden haben wir noch.
Wir haben noch gute anderthalb Stunden. Leute, also jetzt, wir machen nämlich jetzt weiter und lehnt euch zurück und nehmt euch vielleicht nochmal einen.
Also ich sage mal, wir haben so die erste Viertelseite von unserem vierseitigen rosa-roten Faden haben wir jetzt
besprochen. Ja, aber ich finde, es läuft doch ganz gut.
Du, genau.
Ja.
Aber. Vielleicht, ich hab ja so ein bisschen mehr, ja. Du bist der Moderator, Holger, ich möchte da nicht reingrätschen.
Ich bin der Markus Lanz heute.
Ja.
Ich habe einen Anzug an.
Du trägst mich ja heute durch die Folge anscheinend.
Das ist, du hast mir die Tage auch was erzählt zu Flakes.
Ja,
Flakes sollten dazu dienen, um meine, also du sagtest mir, also nee, meine Frage war, Flakes, was ist denn das wieder für ein Scheiß? Und deine Antwort war, ja, ohne Flakes kriege ich meine Machine-to-Machine-Differences ja gar nicht in den Griff. Ich dachte jetzt schon, dass ich über das, was du mir erzählt hast, meine Machine-to-Machine-Differences schon in den Griff kriege. Scheinbar ist das nicht so.
Lass uns über die Machine-to-Machine-Differences vielleicht gleich sprechen, weil dafür müssen wir über das Thema Home-Manager sprechen.
Ach so. also es gibt schon ein paar Konzepte, die nichts von dem Anwender verlangen.
Genau, das ist vielleicht auch schon ein Vorgriff zur Kritik. Wenn man sich damit beschäftigt, die Lernkurve ist extrem hoch und man muss Bock darauf haben. Man muss Bock darauf haben, Dinge zu lesen, Dokumentation zu lesen, sich mit der Community auseinanderzusetzen, in Chats zu fragen. Ich muss sagen, die Community ist sehr freundlich, alle mega hilfreich. Das ist jetzt nicht so wie die Arch-Linux-Community ist ja immer verschrien als ein Haufen von elitären Nerds. Hier ist das eher so, dass egal, wo du fragst, die Leute, die sind total nett und wollen helfen. Und,
du warst letztens auch auf einer Nix-Conf oder sowas, auf einer Nix-Meetup.
Ja, ich weiß nicht, das ist ein absoluter Zufall, aber ich fange mit NixOS an und auf einmal gründet einer die NixOS Learning Group in Bochum, genau im selben Zeitraum und dann bin ich halt da gewesen. Und da war halt jemand dabei, zum Beispiel, der das seit 6 Jahren macht, hat mir so viel erklärt einfach. Ich war da halt einen Abend für 2-3 Stunden und habe einfach total viel gelernt.
Nice.
Und das ist toll. Aber also, um nochmal darauf zurückzukommen.
Verlinken wir euch die
Nix. Wenn man sich anfängt, mit NixOS zu beschäftigen, man kriegt halt so viele Begriffe um die Ohren geworfen. Configuration Nix, Flakes, Home Manager, Channels, tausende Sachen.
Matrix-Server
auch. Und das macht es manchmal ein bisschen überwältigend, weil man gar nicht weiß, wo fange ich denn hier an und wie mache ich es. Und ich merke auch immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ein neues Projekt anfängt, dann hat man immer diese Tendenz, ich will es jetzt sofort perfekt machen.
Ja.
In meiner Git Git-History darf nichts drin sein, was nicht perfekt schon ist. Das muss jetzt, ich fange das jetzt gerade neu an, ich muss jetzt direkt den richtigen Weg finden.
Was soll ich jetzt sagen? Das habe ich jetzt nicht so, aber ich.
Ich schon.
Okay.
Aber da ist mein Tipp. Vielleicht können wir auch später nochmal darüber reden, wie kann man starten.
Ich finde, also das finde ich ja sogar sehr, also du hast ja, wir steigen gleich noch ein bisschen ins Detail ein, aber du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, welches Problem das Ding löst.
Genau. Also vielleicht sollte man sich erstmal die Frage stellen, ist das ein Problem, das ich habe und das ich gelöst haben möchte?
Oder aber möchte ich, also bin ich einfach neugierig?
Ja.
Und dann ich finde es immer sehr schade, wenn ich neugierig bin und so ein klein bisschen Funken habe, das zu lernen. Es gibt diverse Communities, die dich dann sofort irgendwie zurückweisen, wenn du nicht diese 24 Bücher oder vielleicht diese 3 einstündigen Videos gesehen hast.
Ja.
Gibt's da, also was hat dir da geholfen?
Also ich habe natürlich viel einfach gelesen. Man muss sagen, wir können auch gleich noch über Nix, den Package Manager, der hinter NixOS steht, und die Sprache, die gleichnamige Sprache sprechen. Man endet oft dabei, dass man sich den Source Code anguckt, ehrlich gesagt, um zu verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Es ist von der Experience her, wenn man sich das erschließen will, anders als jetzt das, was man vielleicht von Java und wahrscheinlich auch von JavaScript kennt, wo man, weiß nicht, sowas wie Java-Doc hat oder IDE-Integration, die dir Pop-Ups zeigt mit, das ist, so funktioniert das, dass die Dokumentation, Code-Vervollständigung und so, eher schwierig.
Ist der Code gut?
Das fällt mir schwer zu bewerten.
Also im Sinne von, du hast gesagt, du hast dir den Code angeguckt, im Sinne von, ist er verständlich? Also ich habe jetzt rhetorische Frage, du hast ihn dir angeguckt, du hast ihn verstanden, also wird er verständlich sein?
Ja, also.
Von welcher Sprache reden wir denn da?
Die Sprache nennt sich Nix. Also Nix ist eine Programmiersprache, mit der man den Nix Package Manager konfiguriert.
Gut, also wir reden jetzt auch nicht von welcher, also welche Programmiersprache ist denn das? Das ist ja jetzt nicht die Sprache des Kernels. Das ist ja, also.
Richtig, wenn du dir ein Nix-System aufsetzt, dann interagierst du nur mit Dateien, die in Nix geschrieben sind. Also die Sprache heißt Nix, der Package Manager heißt auch Nix, was ein bisschen verwirrend ist, und das darauf aufgebaute Linux-Betriebssystem oder die Linux-Distribution heißt NixOS.
Gut, aber keine Ahnung, vielleicht hast du das Beispiel, welchen Source-Code-Teil hast du als letztes angeguckt? Das ist jetzt nicht Speicherverwaltung, möglicherweise, sondern
die Gnome Dconf-Geschichte. Also okay. Wenn ich verstehen will, welche Optionen kann ich denn im Gnome-Modul setzen,
ach so,
dann kann ich das nicht in meinem Editor so einfach rausfinden, sondern ich muss in den Source-Code reingehen und mir die Implementierung angucken, um zu sehen, welche Felder gibt es denn, die ich setzen kann und welche Typen haben die. Das ist so ein bisschen, ja.
Verstehe. Ich habe Gedanken, aber ja.
Ja.
Ist die Sprache schwach getypt?
Die Sprache ist schwach getypt,
ja,
und ist funktional.
Okay.
Rein funktional.
Ist es so ein Lisp-Klon oder ist das?
Nein, es ist kein Lisp-Klon. Es erinnert vom Aussehen her so ein bisschen an. Es ist so eine Kombination aus Haskell, würde ich sagen, von diesem Funktionalen her. Also wir sprechen jetzt über Nix, wir reden mal ein bisschen darüber.
Nix die Programmiersprache.
Nix die Programmiersprache, was sie so kann. Chapter, Nix Programmiersprache. Es ist eine schwach getypte funktionale Programmiersprache, die als Datentypen die Standards hat, also Strings, Ints, Boolean, Listen. Und dann gibt es noch das Attribute-Set. Und das Attribute-Set ist eine ganz zentrale Datenstruktur für die Konfiguration von NixOS. Das Attribute-Set sieht so ein bisschen aus wie ein JavaScript-Objekt. Das heißt, du hast geschweifte Klammern und dann hast du
eine Map.
Also, ja, genau.
Okay. Richtig.
Genau.
Okay.
So.
Ja. Der Punkt, wir müssen jetzt nicht tiefer in die Sprache einsteigen, das führt vielleicht ein bisschen zu weit auf unserer vierseitigen Reise durch NixOS. Mein Punkt wäre nur der, dass es vielleicht ja es käme ja dem Lernfluss entgegen, wenn es eine bessere Art von Interface-Docs gäbe, es in
ja.
IDE-Support.
Ja, also es gibt eben das Nix Package Repository mit der dazugehörigen Suche und in dieser Suche kannst du auch nach Optionen suchen. Und das ist halt, wenn du nicht genau weißt, du weißt zum Beispiel, ich möchte Postgres als Service bei mir starten auf dem, auf dem Rechner oder auf dem Server, dann kannst du halt Postgres suchen, in der Option suchen, findest dann alle Optionen, die dieser Service anbietet. Und so kann man sich das ein bisschen erschließen, aber es ist halt ein bisschen, ja, es fühlt sich einfach alles ein bisschen umständlicher an, als wenn man jetzt so.
Wie, angenommen, also wenn ich jetzt unter Ubuntu unterwegs bin, da gibt es eine Stack Overflow Community für oder es gibt, weiß ich nicht, irgendeinen Discord-Channel, der mir da hilft. Wie ist das bei Nix?
Es gibt das NixOS Manual, das relativ ausführlich ist. Dann gibt es dazu ein NixOS Wiki, was nochmal viele zusätzliche Informationen hat. Es gibt ein Discord. Wobei ich jetzt mal sagen muss, ich weiß gar nicht genau, ist ein Discord ein Forum oder eine Chat-Software? Da bin ich immer irgendwie ein bisschen verwirrt.
Beides.
Okay. Also wenn man nach Problemen googelt, landet man häufig halt in diesem Discord-Forum, wo dann Leute mal was gefragt haben und dann findet man da ein Codebeispiel und dann, okay, so könnte das gehen und dann findet man nochmal woanders ein anderes Codebeispiel und dann glaubt man sich so aus allen Quellen das Richtige zusammen und versucht es ans Laufen zu kriegen. Das Gute daran ist eben, wenn du deine Konfiguration dir machst und die ist fehlerhaft, die Aktivierung ist immer atomar. Das heißt, entweder es funktioniert, dann funktioniert es komplett, oder es geht nicht, dann steht es komplett fehl. Das heißt, du landest eigentlich nicht in einem Zustand, wo dein Rechner nur noch halb funktioniert. Und selbst wenn du was konfiguriert hast, was zwar funktioniert, also was quasi baut, aber falsch ist, du kannst ja immer wieder in die letzte Generation zurückgehen und bist dann wieder in einem System, von dem du weißt, dass es das tut, was du haben willst. Weshalb dieses Rumtüfteln nicht so ein hohes Risiko mit sich bringt, wenn du mit dem System irgendwie rumtüftelst. Jo, das ist so ein bisschen Nix, die Programmiersprache.
Okay. Wie sieht das dann mit Third-Party-Software aus?
Das ist eine gute Überleitung zu Nix, der Package-Manager.
Okay, was ist jetzt angenommen? Ich möchte jetzt ich möchte Call of Duty auf dem Ding spielen.
Okay, das ist natürlich jetzt schon der Endgegner, ne?
Ich möchte meine Nvidia-Treiber haben.
Ich glaube, Nvidia-Treiber gehen. Aber lass mich vielleicht ein bisschen über den Package-Manager reden, dann komme ich über den Weg dahin, weil
kommst du über den Package-Manager?
Genau, ich würde ja sehr gerne jetzt hier so einen kleinen Abschnitt über den Package-Manager machen.
Ach so, okay, ja.
Weil die Art und Weise.
Aber danach reden wir über Call of Duty.
Dann reden wir über Call of Duty.
Also das gab es ja jetzt bei Game 2, wo das ja ein bisschen das neue Teil.
Das wurde ein bisschen verrissen, oder?
Das wurde ein bisschen verrissen, ja. Ja, das ist richtig, ja. Der neue Teil von Call of Duty.
Also
hast du schon mal Call of Duty gespielt?
Ja.
Ich nehme mich noch nicht.
Den ganz frühen. Ich habe natürlich den ganz klassischen Teil Call of Duty Modern Warfare, wo es ja die legendäre Flugzeug, den legendären Flugzeuglevel gibt, wo man erst unten unterwegs ist und sich auf einem Schlachtfeld irgendwo durchballert und versucht irgendwie vorherzukommen. Und dann ist man in einem Flugzeug, in einem Gunship als Gunner und sieht nur kleine Punkte, die man mit riesigen Kanonen beschießen kann. Gut, also Nix, der Package Manager. Ich muss einmal ein bisschen erklären, wie der funktioniert, um herzuleiten, um deine Frage zu beantworten quasi. Also die Idee bei dem Package Manager Nix ist, dass man in der Sprache Nix beschreibt, wie Software gebaut wird, unabhängig von der Toolchain, die dahinter hängt. Das heißt, für jedes Package, das man auf NixOS installieren will oder das man mit Nix installieren möchte, muss jemand beschrieben haben, wie diese Software paketiert wird, also gebaut und paketiert wird im Endeffekt. Und das gibt schon Hinweis darauf, dass das eigentlich ja nur mit freier Software funktionieren kann, weil man den Source-Code dafür braucht. Nix hat halt, also Nix, der Package-Manager, hat halt als ganz zentrales Konzept die Derivation. Und die Derivation ist eben, erzeuge ein Package im Prinzip. Also zum Beispiel, es gibt eine Derivation, da sagst du, der Source Code ist auf GitHub, dann klont er das Repository für dich, also du beschreibst quasi, wo ist das Repo, dann klont er den Code. Und wenn dann zum Beispiel in den Build-Inputs, kannst dann sagen, was sind denn die Build-Inputs, kannst du sagen, CMake ist ein Build-Input. Das heißt, das Programm CMake, was selber von Nix gebaut wird, ist ein Input, um dieses andere Programm zu bauen. Dann weiß er, oh, CMake ist da. Das heißt, ich muss wahrscheinlich CMake Build aufrufen, weil das der Standard-Build-Befehl ist. Und dann baut er das andere Package, was er von GitHub, wo er sich von GitHub den Code geholt hat, und erzeugt so das Package, was du eigentlich haben wolltest. Und deshalb muss, deshalb muss quasi aller Code, also alle Programme, die du benutzen möchtest, müssen im Prinzip im Source Code vorliegen. Und da muss sich jemand halt hinsetzen und sich den Code angucken und überlegen, wie der gebaut wird, und dann diese Beschreibung machen, und dann ist das Package verfügbar.
Aber keine Ahnung, bei, ist das nicht unter Linux ein Make Install und dann ist die Sache gegessen? Oder was
ist
in einer Derivation zu erwarten?
Die Derivation hat immer als Ausgabe ein Package quasi, ein NixOS-Package oder ein Nix-Package, was du installieren kannst. Mhm. Ein Make-Install ist ja nur ein Make-Install, wenn das, was du baust, Make benutzt und ein Make-File hat. Wenn du jetzt was hast, was Gradle benutzt als Build-Tool, dann musst du in deiner Nix-Derivation beschreiben, wie Gradle aufgerufen wird, das herzustellen. Das heißt, Nix ist abstrahiert quasi über alle Build-Tools. Im Endeffekt ist das eigentlich, du sagst ihm, welchen Shell-Befehl soll ich hier aufrufen, um das zu bauen.
Okay.
Und dann sagst du ihm, an der Stelle liegt dann das Ergebnis. Und das ist der Output. Und
das abstrahiert über Build-Tools.
Ja, das ist ein Meta-Build-Tool.
Okay. Ja, okay.
Das ist erstmal ganz cool. Ich glaube, es löst auch zum Beispiel Probleme, die du halt im Native-Bereich hast, dass du. Ja, wenn du dir mal, also ich glaube, als Java-Entwickler fällt es einem ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, weil bei Java ist halt die ganze Toolchain, die du brauchst, ist meistens nur die richtige Java-Plattform, also Java 17 zum Beispiel, und das richtige Build-Tool, wo es halt eigentlich de facto nur zwei Stück gibt. Mhm. Ne, wenn du diese beiden Dinge installiert hast, dann kannst du die meisten Java-Projekte bauen. Aber wenn du im Native-Bereich bist, dann hast du halt das Problem, du brauchst halt total viele Libraries, irgendwelche C-Libraries, die dabei sein müssen. Und es gibt halt nicht so ein Dependency-Management, wo man sagt, diese 15 Libraries brauche ich, sondern wenn du Native auf Linux Software entwickelst, dann musst du wenn du auf Ubuntu bist, mit apt-get all diese Libraries in dein Betriebssystem rein installieren. Und die sind dann halt unter irgendeinem Pfad, USR, Share, weiß ich nicht was, liegen diese Libraries, damit du dagegen kompilieren und linken kannst. Und NixOS versucht das halt zu umgehen, indem alle diese Libraries als Input definiert werden müssen. Und wie diese Libraries selber gebaut werden, ist halt auch wieder in Nix beschrieben. Ja, das ist eigentlich das, was die coole Idee daran. Der Nachteil daran ist, ich habe ja gerade gesagt, dass diese Libraries, die sind bei einem normalen Linux-Betriebssystem, liegen die an bestimmten Stellen. Da gibt es halt so einen bestimmten Standard, den File System Hierarchy Standard. Das heißt, viele Linux-Distributionen implementieren den, dann gibt es halt USR Share, keine Ahnung, etc., bin, weiß ich nicht was. Und Nix macht das halt nicht, weil es eben diesen Nix-Store gibt, wo alles liegt. Alles ist im Nix-Store drin. Und das führt dazu, dass einfach jede fertig paketierte Software nicht funktioniert. Das heißt, weil wenn du etwas kompilierst, was erwartet, dass unter einem bestimmten Pfad eine geteilte Binärbibliothek liegt.
Das ist eine Aussage,
dann geht das
die rechtfertigt ist, dass ich jetzt mal einen Chips hier.
Du musst erstmal einen Chips essen, ne? Es war eine sehr lange Herleitung dafür zu sagen, ja, eigentlich ist das doch nicht so geil.
Na.
Die Bottomline davon zu sagen. Die Folge davon ist, du kannst keine Software benutzen, die nicht über Nix verwaltet wird. Du kannst kein Deb installieren, du kannst kein apt-get irgendwas machen. Irgendeiner muss sich mal hingesetzt haben und die Software in Nix, Und für proprietäre Software ist das natürlich ein Problem, weil proprietäre Software normalerweise nicht im Source Code vorliegt. Es gibt dann so Sachen wie Steam oder 1Password, wo es fertig gepatchte, vom Hersteller fertig gepatchte Binärpakete gibt, die unter Nix funktionieren, du auch mit Nix installieren. Du kannst mit Nix kannst du Steam installieren.
Ach Quatsch.
Du kannst 1Password installieren.
Ach Quatsch, okay.
Aber wenn du jetzt, ich sage mal, wenn du ein Fotograf bist und eine ganz krasse, weiß ich nicht, irgendwas besondere proprietäre Fotosoftware hast, oder du bist ein Musiker und hast ein bestimmtes Musikprogramm,
unter Linux,
was ein bisschen nischig ist, dann sind Chances, dass du es nicht zum Laufen kriegst, wahrscheinlich unter Nix.
Ja, aber gut, das ist halt, ich glaube, das ist das Ding unter Linux. Es ist und bleibt kein Mainstream und wir bewegen uns bei nichts auch schon hart abseits des Mainstreams.
Ja, also wir sind in der Nische sozusagen.
Genau, aber schlussendlich, das Problem, was du beschrieben hast, und die Lösung dafür klingt schon sehr spannend. Also das ist, ja, Punkt. Das ist, ob man so jetzt so extrem sein möchte, weiß ich nicht. Also ob ich das als Lösung ansehe, weiß ich noch nicht. Aber ja, ich finde es sehr spannend.
Ja, jetzt möchte ich nochmal zum Call of Duty zurückkommen, auch wenn du das mit so einem Augenzwinkern gesagt hast. Also ich habe ja gerade schon gesagt, du kannst Steam installieren. Mhm. Der Support für Spiele unter Linux ist ja, seitdem das Steam Deck Linux-basiert ist, hat sich massiv verbessert. Das heißt, du kannst Steam installieren. Die Spiele, die du mit Steam installierst, sind, soweit ich weiß, in einer Art und Weise gesandboxed, dass die nicht betroffen sind von dem ganzen FAS-Thema, das ich gerade besprochen habe. Das bedeutet, wenn Call of Duty grundsätzlich auf dem Steam Deck zum Beispiel funktioniert, dann wird das höchstwahrscheinlich auch unter Steam funktionieren. Aber das ist jetzt nur eine Aussage für Steam. Wenn du jetzt einen Blizzard-Launcher hast oder einen Epic-Launcher, dann mag die Sache wieder anders aussehen.
Die gibt's unter Linux?
Es gibt die erstmal grundsätzlich. Okay, ob die unter Linux funktionieren, weiß ich nicht.
Na gut.
Ja.
Na gut. Also, wir haben 1 Stunde und 7.
Ja. Also wir müssen auf jeden Fall noch über Home Manager reden. Ja,
nein, wir reden noch ganz. Ich möchte nur auf.
Du hast Durst.
Nein. Ich bin eigentlich fertig. Ich bin fertig getrunken. Du hast mir nur ins Hausaufgabenheft geschrieben. Holger, es gibt dieses Bier, das müssen wir abfeiern.
Ja. Das werden wir auch abfeiern.
Und ich finde, bei einer Stunde, es gibt diese magische Obergrenze, 1 Stunde 30, die wir haben.
Echt? Alle Folgen darüber sind pures Gold und alle Folgen darunter sind immer nur okay? Also 1 Stunde 30 schaffe ich.
Ja.
Lass uns doch das Bier aufmachen und dann gucken wir mal, was hier noch so kommt.
Nein, also mir ist völlig klar, dass wir auch die 2-Stunden-Marke hier locker knacken.
Ja, ich sag mal so, also der Titel des Rosaroten Faden heißt die epische NixOS-Folge. Ja. Ja, also die muss irgendeine gedankliche Schallmauer muss diese Folge knacken. Vielleicht ist es die 3-Stunden-Marke, ich weiß es nicht genau.
Also ich befürchte schon, dass es die längste Folge ever wird, aber gut.
Ich weiß gar nicht, weißt du noch, was die längste Folge aller Zeiten war? Mhm.
Aber wir gehen Richtung 2 Stunden dann.
Ja. Das war doch bestimmt irgend so eine Silvestergala, oder?
Das kann sein, ja.
Oder das war irgend so eine Out of the Ordinary Folge.
Man weiß es nicht. So, ich muss mal kurz hier. Leute, ich nehme mich hier mit an den Kühlschrank. Mhm.
Wir eröffnen das zweite und finale Bier des Abends.
Du führst das Bier ein hier.
Ich habe dieses schöne Bier von meinem Arbeitskollegen Joachim bekommen, der in Schweden lebt und da doch diverse nette Craft-Bier-Geschäfte manchmal besucht. Und
Schweden ist natürlich, was das angeht, schon.
Ja, er bringt auch zu jedem Team-Event immer interessante Biere mit. Mhm. Und er hat sich gedacht, der Benedikt, der trinkt doch gerne mal ein schönes Bier. Mhm. Und hat uns ein Dax Butter Scotch mitgebracht. Das ist ein Kentucky Rye Whiskey Barrel Aged Imperial Caramel Crunch Stout. Es hat nur 13,9% und es ist ein Starköl.
Gut, Starköl ist in Schweden ja alles über 3%, glaube ich.
Ach so, okay.
Weil, also, die haben ja da diese, das ist wie in vielen Ländern, dieses Modell, dass du Bier über einen gewissen Prozentsatz nicht im Supermarkt kaufen darfst.
Ja.
Und ich meine, dass alles das, was du dann in diesem Spezialgeschäft kaufst, das dann stark
wird. Ja. Also es ist ein Stout und es scheint ein richtiges Klopper-Stout zu sein. Und wir sind ja, Freunde des Podcasts wissen es, wir sind nicht so besondere Stout-Fans. Aber ich muss sagen, wenn er etwas mitgebracht hat, es war immer geil. Er hatte auch mal ein Vanilla Strawberry Pastry irgendwas Dingens dabei und es war einfach der Hammer. Deshalb, das könnte geil sein. Soll ich das mal öffnen?
Lass es mal aus der Flasche.
Soll ich es mal aus der Dose lassen? Mhm.
Mhm. Ich muss sagen, also ich fühle mich jetzt schon einigermaßen angezündet.
Oh mein Gott. Es ist einfach ich würde sagen, es sieht aus wie Cola. Es ist einfach tiefschwarz. Es hat eine braune Schaumkrone.
Mhm.
Ich habe es schon ein bisschen gerochen. Es hat mich, es war ein bisschen schokoladig auch.
Mhm.
Wow. Also es ist, verglichen mit dem, was wir davor hatten, ist es ein so krasser Kontrast.
Ja, aber so muss das doch. Butterscotch.
Ja.
Mhm.
Ich sage einfach mal zum Wohl.
Ja, und danke Joachim, hätte ich jetzt mal gesagt, falls du das hier hörst. Oder falls du das auch nicht hörst. Es riecht nach Butterscotch,
ja.
Muss man schon sagen.
Butterscotch ist ja der liebste Scotch, den ich trinke.
Das ist doch so ein Candy.
Wow.
Es tut mir leid, es schmeckt sehr geil. Also
es ist einfach nur krass. Es ist einfach, es läuft in den Mund wie kalte flüssige Schokolade.
Ja.
Es ist richtig cremig,
ja,
also,
ja.
Aber cremig im allercremigsten Sinne.
Also es ist
auch nicht so ein Knüppel auf dem Kopf, Scotch.
Stout. Wir werden glaube ich relativ zügig gleich danach einfach
ausmachen.
Ja.
Aber es ist richtig lecker.
Das heißt, ich mag kein Stout, trifft das nicht ganz. Also ich mag Stout ganz gerne als letztes Bier am Abend.
Mhm.
Stout ist meistens oder oft, boah. Ja, und das ist ein wirklich sehr gutes Stout. Aber es ist auch das Stout, würde ich nicht.
Ich würde ja nicht eine Kiste von reinzimmern.
Also ich, das ist dein Qualitätsbums hier. Es schmeckt fantastisch, aber es,
ja. Ich finde es auch, ich bin richtig begeistert, muss ich sagen. Ich hätte nicht,
Es schmeckt, ja, geil, ich will jetzt nicht mit Superlativen, was ich.
Doch, hau mal einen richtigen Superlativ raus.
Das ist das beste Stout, was ich je getrunken habe. Nein, aber es gibt noch, vielleicht, wenn ich das jetzt erzähle, müsst mir versprechen, dass ihr einen Kommentar unter dieser Podcast-Folge haut. Wir haben damals mal mit ein paar Kollegen, haben wir ein Stout getrunken, das war ein Stout und Sauer und das war quasi Schwarzwälder Kirschsorte als Stout. Und es gab Leute, die das nicht so lecker fanden.
Die gesagt haben, ein Stauder kostet ja nur 83 Pfennig.
Und es gab Leute, die haben das total abgefeiert. Und ich möchte alle Leute, die dabei waren und dieses hier hören, möchte ich um einen Kommentar bitten. Pretty please. ja.
Gut.
Also, wir haben jetzt uns hergeleitet, weswegen wir nichts wollen, was nichts tut. Wir haben über den Nix Package Manager gesprochen. Mhm. Wir können Call of Duty unter Nix installieren.
Ja.
Was bleibt denn dann noch?
Ich würde noch ganz gerne zwei ganz interessante Sachen erzählen, die man mit Nix machen kann, die ich ziemlich cool finde. Weil Nix, der Package Manager, hat zwei coole Features. Das eine Feature heißt Nix Run. Du kannst, und die Leute, die aus der JavaScript-Welt kommen, die kennen vielleicht sowas wie NPX.
Mhm.
Und Nix Run ist halt sowas wie NPX, aber generell für Systempakete. Das heißt, du kannst sagen, Nix Run, und dann gibst du eine Referenz zu einem
Package. Wer hat's erfunden?
Die Nix.
Okay, na gut.
Du gibst eine Referenz zu einem Package an,
ja,
oder zu mehreren Packages an, und es wird eine neue Shell gestartet, die diese Packages in ihrem Pfad hat, und wenn du die Shell beendest, sind die wieder weg. Das heißt, du musst nicht alles immer komplett für das System installieren, sondern wenn du mal so einen One-Off-Befehl machen willst.
Warum macht man das? Also ich finde die Idee grundsätzlich, von der Idee finde ich das cool, aber wann?
Was ich dich schon mal fragen wollte, wofür braucht man eigentlich NPX?
Wenn ich mein kleines Pretty Print Dingen nicht in meinem Projekt installieren möchte und auch nicht global installieren möchte.
Dafür braucht man Nix Run.
Aber dafür habe ich ja schon NPX.
Ja, aber mit NPX kannst du ja nur JavaScript-Libraries installieren.
Ja.
Mit Nix Run kannst du ja jedes beliebige Kommando kannst du installieren quasi. Also sagen wir mal, du hast jetzt als ganz einfaches Beispiel, du hast ein ZIP-Archiv und willst das entzippen. Gut, ZIP ist halt was du eigentlich immer brauchst, aber sagen wir mal, du würdest jetzt ZIP nicht als Programm auf deinem Rechner haben wollen, dann sagst du Nix Run ZIP. Und gibst den Command und dann
willst du. Ich verstehe, ja, aber wann hast du es gemacht?
Ständig.
Echt? Ist das sowas, was man da ständig macht?
Weil ja, NPX, ich habe zum Beispiel
verwende letztens, ich jetzt auch nicht so regelmäßig.
Letztens wollte ich zum Beispiel ein Archiv, was war das nochmal für ein Archiv? Ah, genau, da wollte ich ein macOS Archiv entpacken. Und dafür braucht man so ein bestimmtes Paketierungstool, das heißt XAR, also XAR. Mhm. Da dachte ich mir so, das installiere ich mir jetzt nicht, dann mache ich einfach nur den einen Befehl, entpack das einmal und dann ist es wieder weg, weil ich es ja einfach gar nicht brauche. So ein bisschen halt einfach, um ja das System sauber zu halten. Lass ich einfach mal so stehen. Das ist das eine. Das andere, was noch ziemlich cool ist, ist Nix Shell. Mhm. Das ist so ein bisschen so ähnlich, aber Nix Shell kommt in Kombination mit der Beschreibung einer Shell-Umgebung für ein Projekt. Also sagen wir, angenommen, du hast ein Projekt und es werden bestimmte Tools gebraucht, eine Postgres-Datenbank, keine Ahnung, ein ActiveMQ brauchst du, um das zu entwickeln. Mhm. Du brauchst ein Build-Tool, du brauchst eine bestimmte Node-Version, all diese Sachen. Jetzt kannst du eine README anlegen und sagen, das musst du alles installieren, damit du mit dem Projekt arbeiten musst, arbeiten kannst. Mit Nix kannst du aber halt eine Datei anlegen, wo du reinschreibst, wieder, was sind die Packages, die alle verfügbar sein müssen. Und wenn du dann in das Projekt reingehst und eine Nix-Shell damit startest, dann wird einfach die ganze Entwicklungsumgebung hergestellt. Das heißt, du musst dieses README nicht mehr haben, sondern du beschreibst das einfach in der Datei. Ja.
Wir beide das ist eine Annahme. Du kennst ASDF? Mhm. Verwendest du ASDF?
Ich habe das verwendet, bevor ich nichts verwendet habe.
Aber ich hätte jetzt gedacht, weil ASDF löst ja ein ähnliches Problem, aber.
Aber eben wieder nur für den Java-Bereich.
Nee, also ich finde, ASDF verwende ich hauptsächlich zum Installieren von.
Ah, du hast recht, da kann man Plugins installieren, das stimmt.
Der Charme davon ist, dass es ja eigentlich alles und das ist alles und deine
Mutter. Auch sowas wie, weiß ich nicht, eine Postgres-Datenbank?
Nein, das nicht.
Also was halt daran, glaube ich, cool ist, dass da wirklich alles drinsteckt, was du irgendwie in dem Betriebssystem installieren kannst.
Ja, ich überlege gerade, wie würde ich denn eine Postgres?
Also vielleicht mal als Beispiel von. Als Beispiel, gut, das ist ein guter Punkt. Es gibt natürlich auch dieses Thema Development-Container, dass man eben einen Docker-Container definiert, der all diese Tools hat. Das ist natürlich ein alternativer Weg. Klar, man kann das Problem auch auf andere Arten und Weisen lösen, aber es ist halt was sich irgendwie daraus ableitet, aus dem, was es eh schon kann.
Naja, stimmt. Ja?
Das ist halt ganz cool.
Aber es ist ja, keine Ahnung, Gedanke, während ich mein Glas Stout trinke. Docker basiert ja schon auf einer Kernel-Extension. Also das ist ja schon eine Linux-Property. Mhm. Basiert das möglicherweise auf den gleichen Fähigkeiten, die auch Docker ermöglichen? Okay.
Nein.
Das ist völliger Quatsch.
Docker basiert ja, soweit ich das weiß, auf diesem Konzept von den C-Groups und weiß nicht, da bin ich jetzt wirklich im Halbwissen unterwegs, aber
das wollte ich auch.
Nix Shell ist wieder eigentlich am Ende des Tages nur ein Symlinking und ein Pfad setzen. Mhm. Ja. Also es ist kein richtiges Sandboxing, wobei Security-Leute auch sagen würden, dass Docker kein richtiges Sandboxing ist, weil es auch bei den Docker-Containern halt eine Möglichkeit gibt, auszubrechen. Mhm. Genau, aber das sind zwei coole Features, die ich noch mal einmal ganz kurz ansprechen wollte. Ja.
Cool.
Genau, und ich glaube, jetzt geht es so ein bisschen darum, was sind denn so, ja, Use Cases oder auf welcher Art von Computer würde man sowas denn sich installieren? Und ich habe
Hast du Home Manager schon erwähnt? Oder?
Habe ich eigentlich schon mal was über Home Manager erzählt?
Ich glaube nicht, ne?
Habe ich dir schon mal was über NixOS erzählt?
Ja.
Genau, da kam ja eigentlich die ganze Herleitung, kam ja daher, dass ich gesagt habe, ja, dieses Thema Dotfiles und Computer und Linux und wie mache ich das denn und so weiter. Machine-to-Machine-Differences. Und auch dafür gibt es bei NixOS dann wieder eine eigene obendrauf gebaute Lösung. Das ist das, was ich sagte, dass man halt mit vielen Begriffen beworfen wird. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal der kritischen Würdigung vorgreifen und sagen, die wichtigste Info, die ich, glaube ich, irgendwann bekommen habe, ist, ich habe so geschrieben, oh, hier NixOS, also ich habe bei Mastodon was geschrieben, oh, NixOS gucke ich mir an, mega geil, ist ja total toll. Und einer hat geschrieben, der sich auskannte, ja, nicht so ist mega cool, aber es ist ganz gut, wenn man langsam startet und dann erst peu à peu sich neue Sachen reinholt. Also am Anfang nicht in Flakes reingucken, nicht in Home Manager reingucken, einfach nur eine Konfiguration machen und gucken, dass das läuft und dann weitermachen. Und so habe ich es im Endeffekt auch gemacht. Weil was du mit der Nix-Konfiguration, mit der ganz normalen machen kannst, ist halt betriebssystemweit Sachen konfigurieren. Das heißt, du kannst Pakete installieren, kannst zum Beispiel sagen, Git soll installiert sein oder Firefox soll installiert sein. Aber du kannst eben nicht die user-spezifische Konfiguration damit festlegen. Du kannst halt nicht sagen, in meinem Git soll es aber diese Git-Aliases geben.
Okay, ja, verstehe.
Weißt du, weil das ist ja etwas, was in deinem User-Home drin liegt. Und Home-Manager ist eben eine Lösung, die auf Nix aufbaut und genau dieses Problem löst. Damit kannst du eben dein User-Home verwalten. Und ja, nachdem ich meine Nix-Konfiguration und so weiter, das alles funktioniert hat, alles, was ich so tagtäglich mit meinem Computer mache, ging, habe ich dann angefangen, mein .Files-Repository nach Nix Home Manager zu migrieren. Das heißt, was du machen musst, ist, in einem klassischen .Files Repository hast du halt eine Kopie zum Beispiel von deiner Git-Config liegen, dann hast du eine Kopie von deiner Fish.config liegen, dann hast du eine Kopie von deiner Bash-RC, von deiner Vim-RC, halt die Dateien in dem Format, das Programm erwartet. Wenn du das jetzt nach Home Manager migrierst, muss alles eine Nix-Expression sein. Und das bedeutet, es muss alles über Nix ausgedrückt sein. Das heißt, du musst eine Übersetzung machen im Endeffekt. Du hast nicht mehr diese Datei da liegen, du hast nicht mehr die Fish-Config da liegen, sondern du hast ein Home-Manager-Module für Fish und da gibt es verschiedene Konfigurationsoptionen. Shell-Aliases, Shell-Init, Shell weiß ich nicht was. Und da benutzt du Nix-Sprachkonstrukte, um das zu beschreiben. Das heißt, das hat Vor- und Nachteile, weil der Nachteil ist, du musst quasi alles in diese eine Repräsentation migrieren. Der Vorteil ist, du hast alles in einer Repräsentation vorliegen. Das heißt, alle Programme werden mit derselben Sprache konfiguriert. Es ist nicht so, Git hat sein eigenes Config-Format, Fish hat sein eigenes Config-Format, Tmux hat sein eigenes Config-Format. Du hast nur noch eine Sprache, mit der du das alles beschreibst. Und so wie du mich anguckst, habe ich das Gefühl, dass ich dich überzeugt habe.
Wie formuliere ich das?
Es ist ein hoher Buy-in. Es ist ein hoher Buy-in. Du musst halt sehr viel investieren, um das, was du über die letzten 15 Jahre dir da zurecht gepflegt hast, zu migrieren. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe dafür vielleicht 2 Wochen lang immer wieder am Abend ein bisschen dran gearbeitet und dann hatte ich das.
Nein, also es klingt für mich, also ganz ehrlich, klingt für mich erstmal furchtbar. Also, nein, weil das verlangt ja von mir, dass ich mich mit jedem meiner Tools, die ich da so habe, mich relativ genau auskenne, um die Konfiguration, die ich mir möglicherweise aus irgendwelchen Stack-Overflow-Posts zusammenkopiert habe, die jetzt auch noch mal auf eine Meta-Ebene bringe und da mich über jedes weiß ich nicht, ob ich das
vielleicht, ja, also so würde ich, also okay, also du meinst, du hast jetzt dir eine Fish-Konfiguration irgendwie hergestellt, die aus verschiedenen Quellen du dir zusammen kopiert hast, wo du vielleicht auch gar nicht
die Was mache ich mit Fish-Functions zum Beispiel?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich die nicht benutze.
Was ist los mit dir? Also du hast keine, also du musst ja...
Ich hab in dem Zug meine ganze Konfiguration reviewed und das alles Zeug rausgeworfen, wo ich dachte, das brauche ich einfach nie. Und du, ich habe dann gesehen, alle diese Fish-Functions brauche ich einfach nie.
Es gibt, wenn du NVM verwendest, soll es Menschen geben, die nicht ASDF verwenden, sondern NVM, brauchst du ja Fish-Functions, die dir, bevor sie diese Fish-Function ausführen, diese Funktion rappen.
Also lass uns vielleicht nochmal über Fish reden, das ist vielleicht doch nochmal ein ganz cooles Beispiel, weil du hast ja, bei Fish hast du ja zum Beispiel das Problem, aus meiner Sicht, es gibt dann irgendwie Fischer, es gibt Oh My Fish, gibt es dann noch irgendwie eins, warte mal, Fischer und wie ist das andere Ding nochmal? Es gibt so 2 Plugin-Manager dafür.
Ja klar, es gibt über 2 Plugin-Manager.
Ja,
und es gibt Fischer und, ja, vergessen, ja.
Ja, und bei Nix ist es so, du hast die Plugins für Fish im Nix Repository drin. Das heißt, du hast eine Konfigurationsoption Fish Shell Plugins und sagst, diese Plugins sollen da sein, dann sind die einfach da. Mhm. Und du machst nicht erst, ich muss nicht erst Fisher installieren und dann Fisher Add sagen und dann Fisher Install und Fisher Update, sondern alles ist da drin. Das heißt, auch wenn du deine Nix-Konfiguration updatest, dann werden alle Packages geupdatet. Dann werden auch die Fish-Packages geupdatet, weil die halt nicht von irgendeinem anderen Tool gemanagt werden, sondern alles ist einfach in Nix drin.
Ich verstehe.
Vorteil und Nachteil halt, weil was nicht in dem Nix-Repository drin ist, gibt's halt entweder nicht oder du musst es selber packagen. Ja. Ja,
nein, also keine Ahnung, Leute. Also Fish ist natürlich auch schon eine Nischenlösung. Also wenn wir es mal ganz ehrlich sind. Also es ist halt.
Ja, aber das gilt auch für ZSH und Bash.
Also,
boah, genau, krass. Also das ist, finde ich, cool daran. Ein anderes Ding, was cool daran ist, wenn du das Starship-Modul aktivierst, also Starship ist halt dieses Terminal-Framework, dann wird es automatisch, nur dadurch, dass du, wenn du Fish enabled hast, also du hast das Modul für Fish enabled und du hast Starship enabled, dann wird das automatisch die Integration hergestellt. Weil du musst ja, wenn du Starship hast, immer in deine Fish Config irgendwo reinschreiben, Starship ist jetzt hier und muss gesourced werden. Das passiert aber bei nichts automatisch, weil in dem Starship-Modul implementiert ist, wenn auch Fish aktiviert ist, dann füge die Konfiguration unten bei Fish hinzu.
Ah, okay, das ist natürlich ganz, ja, das ist nice, aber ja, das ist natürlich jetzt.
Ich krieg den Holger, merkt ihr das?
Nein. Also, wie formuliere ich das?
Das ist schon sehr, sehr geil.
Ja,
und du kannst damit endlich die Machine-to-Machine-Differences lösen. Und du hast dieses ganze Installationsproblem gelöst.
Ja.
Weil Home Manager eben auch die Software installiert für dich.
Okay.
Bam.
Also gut.
My job here is done. Mic drop.
Also, du hast es ja ganz am Anfang gesagt. Du hast irgendwie, ich lasse mein Handy fallen, das Installationsgefluche, halbe Stunde beim Installieren des Betriebssystems, hast du ersetzt durch
3 Monate ein Betriebssystem, neues Betriebssystem lernen.
Ja.
Und genau, damit hatte ich aber dann nur das Problem für Linux gelöst. Aber leider verbringe ich ja, oder was heißt leider? De facto.
Ich find es sehr schön, wie du den Ball einfach aufgreifst und einfach weiterläufst. Ja. Das will ich jetzt.
Ich verbringe ja die meiste Zeit des Tages auf macOS.
Ja.
Jetzt hatte ich das alles für Linux irgendwie gemacht. Und dann dachte ich so, ja gut, auf der Arbeit macOS, scheiße. Da hat man ja Homebrew und so weiter.
Ja.
Turns out, es gibt etwas, das nennt sich Nix Darwin. Das ist eben Nix, der Package Manager, aber für Apple Laptops.
Mhm. Wie verhält er sich zu Brew?
Alternativ dazu.
Okay.
Ja, das habe ich dann auch auf meinem Arbeitslaptop ausprobiert. Ich habe dabei ein paar Mal mein ganzes System gebrickt.
Du hast mir das ein paar Mal geschrieben, glaube ich.
Und was aber schön daran ist, wenn du Nix Darwin benutzt, nicht nur Nix Darwin ist keine Voraussetzung, aber du kannst eben auch dann Home Manager benutzen.
Mhm.
Das heißt, du kannst die Konfiguration, die du halt für deinen NixOS-Laptop gemacht hast, eben auch für dein Mac benutzen. Man muss dazu sagen, NixOS, finde ich, funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut, sofern nicht gerade irgendwie der Network Manager abgestürzt ist und man sich nicht mit dem WLAN verbinden kann. Es ist wirklich sehr stabil. Man findet viel Hilfe. Man kann eigentlich die meisten Probleme lösen, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat. Nix
Was
darin,
heißt, es ist sehr stabil? Also das wäre jetzt so eine Grundvoraussetzung für mich. Also.
Naja, also so Sachen wie bei Ubuntu oder Fedora ein System-Update auf eine neue Major-Version zu machen, ist ja häufig was, wo man so denkt, so ob dann noch alles funktioniert.
Okay,
ja, verstehe. Dann funktioniert dieses oder jenes Programm oder Package nicht mehr.
Hm, verstehe.
Das ist bei NixOS halt ganz cool, weil selbst wenn es nicht funktioniert, kannst du ja immer wieder zurückgehen.
Hm.
Nix Darwin ist leider sehr viel weniger reif, würde ich sagen. Also
was macht denn Nix Darwin dann? Also wenn Nix Darwin dann
Also unter macOS ist ja die Also man kann mit Nix Darwin sowas machen wie Users anlegen. Also es ist natürlich nicht so mächtig wie NixOS, weil es halt bestimmte Linux-Kernel-Features braucht. Aber man kann halt User anlegen, Netzwerkkonfiguration, Internationalisierung machen. Und darüber hinaus eben Dinge konfigurieren, die jetzt Mac-spezifisch sind.
Mhm.
Da gibt's halt dann ich glaube, Mac arbeitet da viel mit diesen plist-Dateien, wo dann irgendwie bestimmte Konfigurationen drin sind. Also du kannst damit zum Beispiel managen, wie sich das Dock verhält. Zum Beispiel, dass das Dock immer, dass das immer auto-hiden soll oder die Größe von dem Dock, diese Sachen halt. Als Beispiel jetzt nur. Aber es gibt dann halt auch tausend ein Problem. Zum Beispiel Programme, die du mit Nix Darwin installierst, werden von Spotlight nicht gefunden. Weil Nix eben die Programme in den Nix Store packt und Spotlight diesen Ort nicht kennt. Und Nix linkt die dann in den Applications Folder, aber Spotlight folgt Links nicht. Spotlight nimmt nur.
Okay.
Ja, genau. Und dann sitzt du halt auf der Arbeit und liest ein GitHub-Issue, das einfach 193 Antworten hat, mit dem, oder funktioniert ja auf macOS alles gar nicht. Und denkst dir dann so, was mache ich eigentlich gerade mit meiner Zeit? Ich bin, wollte das eigentlich benutzen, um ein Problem zu lösen, was ich hatte, und habe jetzt einfach wieder neue Probleme.
Ja, gut, so ist es ja immer. Also.
Ja. Das stimmt. Wobei ich auf Linux das Gefühl hatte, Probleme, die ich vorher bei Manjaro hatte, waren weg und es ist eigentlich besser geworden. Auf macOS bin ich eher ja.
Also ich höre raus, du bist mit deiner Wahl für den privaten Laptop Linux/NixOS sehr zufrieden?
Mega zufrieden, ja.
Nix Darwin höre ich jetzt noch keinen Installationsbefehl raus.
Richtig, das ist, ich hatte mir das auch deshalb angeguckt, weil wir eben auch bei uns im Engineering-Team versuchen, dieses Problem zu lösen. Wie können wir neue Mitarbeiter schnell onboarden und deren System so aufsetzen, dass alles vorhanden ist, was sie brauchen zum Arbeiten? Da haben wir im Moment auch so eine handgeklöppelte .files-basierte Lösung, die halt ein Kollege aus dem Team irgendwann mal gebaut hat vor vielen Jahren. Und ich dachte mir so, ja gut, wenn wir jetzt Nix Darwin nehmen, dann steht ja eine ganze Community dahinter, die genau versucht, dieses Problem zu lösen. Vielleicht ist das ja viel besser. Aber selbst mein Rechner von Homebrew nach Nix zu migrieren, hat halt dazu geführt, dass ich den zwei- oder dreimal gebrickt hatte und erstmal gucken musste, wie ich den dann ans Laufen kriege. Dass ich dachte, okay, nicht so geil. Und dann hast du halt diese Probleme wie Spotlight funktioniert nicht, du hast so Probleme wie, ja, es gibt halt verschiedene Probleme einfach.
Verstehe.
Und das hat mir dann das Gefühl gegeben, ich möchte das weiter auf macOS benutzen, um es einfach zu gucken, wie es so funktioniert. Und weil eben für mich der Vorteil, dass ich die ganze Konfiguration teilen kann, wiegt sehr stark für mich. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt zum Zeitpunkt jetzt empfehlen möchte für unser gesamtes Engineering-Team.
Seitenthema. Entwickeln unter Linux. Warum macht ihr das nicht?
Das hat es bei uns mal gegeben. Allerdings war das eine Randerscheinung. Das waren irgendwie nur zwei oder drei Leute von, ich glaube, mittlerweile 100 Leuten, die im Engineering sind. Und im Zuge dieser Security-Thematik, von der ich am Anfang gesprochen habe, wo es darum ging, Device-Management zu machen, wurde Linux als Betriebssystemmöglichkeit abgeschafft. Weil eben der Aufwand, das für drei Leute zu unterstützen, wenn 97 Leute macOS benutzen, nicht im Verhältnis stand.
Ja, gut, Device-Management und Linux ist dann schon ein bisschen schwierig, aber.
Ja, wobei auch die Frage wäre, wenn Linux eine Möglichkeit wäre, wäre dann NixOS eine Distribution, die in dieser Möglichkeit mit drin steckt.
Gut. Ach, wir haben nicht über Flakes geredet, das macht mich ein bisschen traurig.
Ja, Flakes sind auch wirklich ein sehr krasses Spezialthema im Prinzip.
Ist das so?
Relevant, um die Grundidee zu verstehen. Also,
Flakes war das ist mich das erste Mal, was du mir um die Ohren gehauen hast.
Ja, Flakes ist halt ein weiterführendes Thema, das löst bestimmte Probleme, die in dem ganzen, ja, wo kommen eigentlich, ja, das führt, da muss man wieder ein bisschen mehr erklären, muss man erzählen, was sind Nix Channels und was sind die Probleme von Nix Channels.
Okay, und, dann lassen wir das.
Aber es ist ein Thema, das einem sehr schnell begegnen wird, wenn man sich mit Nix auseinandersetzt. Aber meine Empfehlung ist, sich nicht von Anfang an da reinzustürzen, sondern erstmal Flakes an der Seite liegen lassen, erstmal weitermachen, bis man alles so einigermaßen laufen hat und dann sich mit den Flakes auseinanderzusetzen.
Eine redundante Frage. Hast du deinen Zeitansatz bereut bisher?
Auf gar keinen Fall. Also das war eine total belohnende Erfahrung, sich damit auseinanderzusetzen und das zu lernen. Auch wenn ich immer wieder an Punkte kam, wo ich nicht mehr weiterkam und dachte, warum kriege ich das denn jetzt nicht hin?
Du klingst so ein bisschen wie so ein Mensch, der eine neue Religion für sich entdeckt hat. Das ist also dieser.
Aber nein, also wirklich dieses Problem, wirklich das Kernproblem ist halt dieses Dot-Files-Problem, von dem ich das am Anfang her gedacht habe. Ich habe da so lange versucht, mir das irgendwie, ich habe das schon irgendwie schön gemacht mit irgendwelchen Link-Skripten und so und immer, dann habe ich ja irgendwann, ich glaube, das haben wir auch in der Folge mal kurz besprochen, habe ich mir irgendwann dieses Chemois angeguckt, was so ein Framework ist, um Dot-Files zu verwalten. Ja. Aber es ist halt auch.
Ich mag das so gerne, wenn du Machine-to-Machine-Differences sagst. Das
löst ja das Problem mit den Machine-to-Machine-Differences oder versucht das zu lösen. Ja. Aber auch das ist eigentlich nur eine Poor-Mans-Lösung. Mhm. Und dann einfach zu sehen, es gibt einfach ein Betriebssystem, dessen ganze Idee eigentlich darauf beruht, diesen deklarativen Ansatz zu haben. Das fand ich so cool irgendwie und war davon so begeistert, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und dann kombiniert mit der total netten Community, wir haben da heute drüber geredet, ich habe ein PR für Home Manager gemacht. Das ist das Tool, mit dem man eben das User Home Directory verwalten kann, um ein Modul für Gradle hinzuzufügen, dass man halt Gradle-Installationen verwalten kann. Und da hat sich jemand echt mega viel Zeit genommen. Immer gesagt so, ja, cool, vielleicht können wir das so und so machen. Guck doch mal dahin, da ist das schon mal so gemacht worden. Vielleicht kriegst du das hin. Und über mehrere Iterationen hat er mir halt geholfen, das zu verbessern. Ich habe total viel dabei gelernt, habe auch geschrieben, oh, mega krass, danke, dass du so viel Zeit dafür genommen hast. Und auch irgendwie, ich habe auch ein bisschen mehr darüber gelernt, wie Linux an sich funktioniert. Obwohl natürlich NixOS eine sehr spezielle Art von Linux ist. Insofern hat mir das total viel Spaß gebracht und ich werde, glaube ich, für mein Privates auf jeden Fall dabei bleiben. Also ich bin im Moment sehr begeistert davon.
Also wie ist das so mit, keine Ahnung, der Klassiker Homebanking-Software, Video-Chat-Lösungen, ist das,
das funktioniert ich würde, lieber? Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Klassiker für den privaten Bereich ist. Ich würde sagen, das ist so ein Klassiker, den du im Unternehmenskontext hast. Oh nein. Wie komme ich denn jetzt mit WebEx hier klar? Oder wie mache ich denn jetzt hier Zoom? So.
Aber ich frage persönlich, ist es denn, wir wollen ja bald Remote-Folgen machen. Klappt das?
Ja, Reaper und Ultraschall sind halt zu installieren, ne? Und das ist eigentlich auch noch nicht mal wahr, weil wir können immer noch zurück nach Zencaster gehen. Das wäre eine webbasierte Lösung.
Das kostet aber Geld, oder?
Ja. Das stimmt, das kostet Geld. Das war mir gar nicht klar.
Das können wir tun, ja. Damit du, dein freies Betriebssystem benutzen kannst, bezahlen wir gerne Geld für Zencaster. Ja, das ist.
Ich habe bis jetzt eigentlich jedes Problem, was ich lösen wollte, irgendwie
wegignorieren können.
Gelöst bekommen oder wegignoriert bekommen. Ja.
Nee, okay. Verstehe.
Ja.
Aber vielleicht zum Abschluss. Zum Abschluss, zum Abschied und zum Abschluss.
Ja.
Falls du da nicht noch 20 Punkte.
Also, wir haben natürlich noch die Special Interest Punkte. Da ist ein Punkt, den ich eigentlich ganz gerne noch erzählen würde. Und ansonsten folgt natürlich auf jeden Fall am Ende die kritische Würdigung, würde ich sagen. Weil ich bin ja ein Fanboy.
Okay,
da würde ich auch gerne deinen Eindruck mal hören.
Hast du den nicht schon gekriegt?
Ja, so ein bisschen, aber ich möchte gerne schonungslos ins Gesicht gesagt bekommen.
Okay, na gut, das. Nein, also, aber wenn man die Folge gehört hat und denkt, meine Fresse, was der Holger erzählt hat, der Holger ist so ein Bedenkenträger. Und der Benedikt, der ist so, der ist wirklich am Puls der Zeit. Wenn man das jetzt so denkt, wie fängt man an?
Meine Empfehlung ist, sich NixOS das ISO runterzuladen und sich das in einer VM zu installieren. Dann in dieser VM die Nix-Config anzupassen und dementsprechend zu gucken, wie das ist. Und dann, wenn man in der VM einen Zustand erreicht hat, wo man sagt, okay, da funktioniert ja jetzt eigentlich der Großteil von dem, was ich so Tag für Tag mache, dann kopiert man einfach diese Datei, die Nix-Config, auf einen USB-Stick, nimmt das ISO installiert sich das ISO quasi auf dem Rechner direkt, packt die Datei dahin und aktiviert die Konfiguration, dann hat man genau dieselbe Konfiguration, die man in der VM hatte. So habe ich das gemacht. Das fand ich auch wieder echt cool, um einfach zu starten, weil das Risiko ist eigentlich sehr, sehr niedrig, wenn man so startet. Man macht halt in der VM was und wenn man merkt, okay, ist alles scheiße, lässt man es halt sein.
Ja, verstehe.
Wenn man es aber so weit hinbekommen hat, dass es funktioniert, dann nimmt man nur diese Textdatei, weil die Textdatei beschreibt das gesamte System.
Das ist krass. Aber
mit Ausnahme von natürlich dem State, den man in seinem User-Home hat. Ne? Das heißt also sowas wie GPG-Keys, SSH-Keys und so weiter muss man natürlich dann mit wegsichern. Aber auch dafür gibt es dann, wenn man dann Home Manager und so weiter einsetzt, Möglichkeiten, Secrets auch zu verwalten. Das heißt, selbst das könnte man dann später mal auch mit verwalten.
Ja.
Jo, das wäre so meine Empfehlung eigentlich, ja. Und dann halt peu à peu starten und sich nicht erschlagen lassen von diesem Tool-Zoo, der natürlich da drumherum noch besteht.
Gut. Und du hast gesagt, es gibt in Bochum, hast du gesagt, gibt es diese Learning Group?
Ja.
Gibt es sonst noch, sagen wir mal, also kennst du noch weitere? Gibt es in Nordrhein-Westfalen noch so? Gibt es in Düsseldorf was, in Köln was, in Hamburg, in München, weiß ich nicht.
Das weiß ich nicht, weil ich natürlich jetzt nur in meinem Umfeld gucke.
Gibt es eine Gladbecker Nix User Group?
Ja, die findet bei mir zu Hause statt.
Okay.
Was man sagen muss, ist, dass die Community hauptsächlich halt in Discord und auf Matrix aktiv ist. Mhm. Matrix ist halt auch ein föderiertes Chat-Netzwerk, wo es ein bisschen, sag ich mal, das Onboarding ist ein bisschen hakelig.
Was ist denn ein föderiertes Chat-Netzwerk? Ja, also wir haben gerade...
Wir machen als nächstes kommt die Fediverse-Folge, glaube ich.
Wir haben gerade in der Pre-Produktion haben wir etwas über föderierte Systeme gesprochen, ja. Und über die, sagen wir mal, kleinen Schluckäufchen, die da auftreten können.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Also das einfach mal reinschauen, ne? Ob es da vielleicht Sachen gibt. Das kann ich jetzt so nicht sagen, ob es da viel gibt. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass das sehr nischig ist und das einfach nur ein glücklicher Zufall ist, dass jetzt diese Learning Group da ist, wo auch echt viele Leute kommen. Also es ist halt an der Uni Bochum und als ich das letzte Mal da war, waren bestimmt so 15 bis 20 Leute da, die sich dafür interessiert haben.
Gibt es Derived Distributionen von NixOS?
Eine, von der ich weiß, die heißt Snowflake OS.
Okay.
Aber da weiß ich gerade nicht genau, was deren Ziel ist, vermutlich das Ganze benutzerfreundlicher zu machen. Aber das kann ich dir nicht sagen. Das kann man vielleicht nochmal in die Shownotes mit reinpacken, ja. Snowflake OS als
mach das mal.
Derivat von NixOS.
Mach das mal. Gut. Jetzt kommen noch deine. Wir sind bei Minute 43 und eine Stunde haben wir drauf. Mhm. Ja. Du hast jetzt noch Special Interest. Du möchtest noch zwei Special Interest Punkte loswerden.
Nee, ich fand noch einen Punkt ganz, ganz interessant, auf den ich irgendwie gestoßen bin, als ich mich mit NixOS beschäftigt habe, weil er mich so ein bisschen an meine Uni-Zeit zurückerinnert hat. Es gibt nämlich ein System, das heißt GUIX. Und das ist eben ein Rewrite von Nix. Ein Rewrite von Nix. Aber als Konfigurationssprache wird Lisp verwendet, aus welchem Grund auch immer. Und für GUIX, das ist halt auch ein Package Manager, gibt es dann auch wieder ein GNU-basiertes Betriebssystem. Das ist noch nicht mal Linux, das ist irgendwie GNU-GUIX. Also das ist jetzt wirklich nischig und esoterisch. Aber das ist anscheinend für die wissenschaftliche Forschung total wichtig. Weil, was ich gelernt habe, es gibt in der Wissenschaft das Reproduktionsproblem. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber Studien haben gezeigt, dass ganz viele Paper ja bestimmte Ergebnisse zeigen und diese Paper werden ja dann auch gepeer-reviewed und abgenickt und veröffentlicht und ist alles richtig. Aber turns out, die wenigsten Leute versuchen, die Ergebnisse zu reproduzieren tatsächlich aus diesen Studien, die veröffentlicht werden. Und dann wurde versucht, die Ergebnisse zu reproduzieren und in 53% der Fälle konnten die Ergebnisse gar nicht reproduziert werden. Was bedeutet, diese Studien oder diese Paper haben halt was geschrieben, alle haben es abgenickt, weil keiner wusste, ja, wie soll ich denn das jetzt überhaupt hier nachvollziehen können oder wie soll ich es irgendwie nachstellen können. Und es hat sich rausgestellt, dass die Ergebnisse einfach nicht standhaft sind quasi. Und das wird bezeichnet als das Reproduktionsproblem
in der Wissenschaft.
Und ein Problem ist halt, du hast halt ein Paper, da steht da drin, ja, ich habe das und das Programm benutzt, um die und die Sachen und auswerten und keine Ahnung was zu machen. Aber derjenige, der das Paper reviewed, hat ja keine Ahnung, wie er diese Konfiguration herstellen soll, um
die ganze CI-System nach.
Genau, um die ganze Softwareumgebung zu haben, um Ergebnisse nachzuvollziehen.
Der guckt einfach im GitHub nach.
Ja, genau.
Also, was ist denn da los?
Ja. Und eine Antwort darauf soll halt eventuell GUIX sein, was eben diesem Nix-Ansatz folgt. Und aus irgendwelchen Gründen aber eine komplette Neuimplementierung ist, die natürlich Lisp-basiert ist, weil wenn man wissenschaftlich unterwegs ist, dann macht man entweder Haskell oder Lisp. Und ich glaube, die Idee ist wahrscheinlich, dass man zu jedem wissenschaftlichen Paper die entsprechende GUIX-Konfiguration hat, die genau das wiederherstellt.
Ich möchte kurz zu diesem Zeitpunkt eine witzige, zumindest eine kleine Anekdote anbringen bezüglich GitHub und hier und jüngeren Kollegen. Mhm. Und was jüngere Kollegen so gewöhnt sind, wie eine Softwareentwicklungsumgebung aussieht. Ich glaube, wir haben die Tage über irgendwas gesprochen, dass wir an der Uni irgendwas gemacht haben und dass irgendwas nicht reproduzierbar lief. Mhm. Und dann kam von diesen etwas jüngeren Kollegen nur so, ja, da habt ihr eure GitHub-Actions aber wohl falsch konfiguriert. Und so, gucken uns nur so an. Möglicherweise war das zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine GitHub-Actions gab, aber ja.
Hattet ihr nicht die Mozilla with Flex GitHub-Action benutzt damals?
Ja, genau. Ich glaube, damals gab es noch nicht mal einen Jenkins, befürchte ich. Aber ja. Das ist interessant, ja. Was jetzt eigentlich mehr mich belastet als, egal. Ja. Aber es gibt Leute, die wahrscheinlich jetzt drüber schmunzeln.
Das kann sein. Genau, also ja. Das wollte ich nochmal ganz kurz als kleiner
Nummer, das war Nummer eins. Aber Nummer zwei ist?
Eigentlich nichts. Eigentlich bin ich zufrieden. Ich könnte jetzt, wenn du möchtest, könnten wir nochmal zu einer kritischen Würdigung kommen. Da könnte
eine
ich
kritische
sagen,
Würdigung?
Genau, was so die Pros und die Nachteile sind.
Der Ball ist jetzt bei mir?
Nicht unbedingt. Aber du kannst ja sagen, Holger, habe ich dich überzeugt?
Na. Also für mich klingt das komplett furchtbar.
Was? Also, sorry. Hast du aber ein paar Mal gesagt, das hört sich aber gut an.
Nein, ich verstehe das Problem. Ich verstehe, dass man dafür eine Lösung braucht. Aber der Hammer oder der Schraubenzieher, um das Problem zu lösen, ist viel zu groß. Also das Herzblut, was ich da reinstecken muss, für mich ist das nein. Also da bin ich da, an der Stelle habe ich nicht genug. Also ich mag das, dass es Leute gibt, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen und da irgendwas für machen. Ich würde es niemals nie selber einsetzen. Also nee. Also das dafür ist das Problem, das alle 3 Jahre auftritt, wenn ich meinen Rechner wechsle, nicht hoch genug. Das ist nee. Also dass ich jetzt dafür riskiere, dass mein Casual Zoom Meeting nicht funktioniert, weil mein Zoom Flake irgendwie nicht da oder meine Zoom Derivation nicht da.
Zoom ist ein prominentes Beispiel für Software, die proprietär ist und nicht auf NixOS funktioniert, weil es kein Bild dafür gibt.
Gut, aber ich für mich, Leute, haut auf mich ein. Ich werte dann den kommunikativen Aspekt, dass Zoom vorhanden ist, so viel höher ein, als dass das jetzt mein Ordnungssinn auf Betriebssystemebene irgendwie tackelt, dass ich das nicht machen würde. Aber ich verstehe das, dass du das tust, und ich kenne genug Leute in meiner Filterblase, die jetzt sagen würde, Holger, du rennst komplett am Leben vorbei. Ist klar, dass du das nicht gut findest. Weil du hast dein Leben nicht im Griff. Das ist, finde ich, auch okay. Aber ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Und ich wünsche dir viel Spaß, dein nächstes Laptop aufzusetzen, mein Freund. Dann sprechen wir uns aber wieder.
Nein, aber ich finde das, ich glaube, so, du kannst das in deinem inneren Herzen kannst du das nachvollziehen, dass ich das Problem und die Lösung des Problems finde ich faszinierend. Ich bin noch nicht bereit, so viel Herzblut dafür zu investieren.
Das ist ein sehr gutes Wort, was du gewählt hast, nämlich das Wort faszinierend. Mhm. Weil wer mich kennt, der weiß, dass ich von so komplizierten technischen Klein-Klein bin ich immer fasziniert. Mhm. Das zieht sich durch meine Karriere. Ich weiß noch, bei meinem ersten Job nach der Uni, als mir das erste Mal jemand Maven gezeigt hat und deren Befehl eingegeben hat, da kamen so ganz viele Log-Ausgaben und da werden ganz viele Sachen gemacht. Mhm. Und ich fand das so faszinierend, dass da Sachen irgendwie von alleine funktionieren. Es gibt nur so eine kleine Beschreibung und dann passieren Dinge. Das ist einfach was so, ich kann es nicht mal genau sagen, warum, aber das fasziniert mich einfach so sehr. Mhm. Und als ich dann gemerkt hatte, dass es das nicht so ist, dass dieses, genau dieses Problem ist, was ich, wo ich schon so lange drüber nachgedacht habe, wie kann man das denn irgendwie schön lösen, da war ich irgendwie so gehypt. Und deshalb war ich bereit, eben diese extreme Lernkurve irgendwie anzugehen und mich damit so viel auseinanderzusetzen. Ich, ganz ehrlich, ich mache seit 3 Monaten oder 4 Monaten nichts anderes in meiner Freizeit. Wenn ich abends mal nicht mit meiner Frau mir eine Serie angucke oder so, dann sitze ich an meinem Laptop und versuche das irgendwie hinzukonfigurieren.
Und wie ist das mit Celeste?
Celeste spiele ich natürlich auf der Switch.
Ich spiele es auf der Arbeit.
Auf der Switch.
Also, okay, ja, klar. Ja.
Genau. Also ich bin sehr begeistert. Für mich ist es das Richtige, aber ich kann auch total verstehen, dass so Opas wie du sagen, nee. Geh mir weg,
den hab ich nicht kommen, aber den hast du mit der Rückhand schön noch irgendwie rein. Das verstehe ich, ja.
Nee, also, wie gesagt, es ist wie mit allen Lösungen, es hat Vorteile, aber es gibt halt natürlich auch die Schattenseiten. Ja. Und vor allen Dingen dieses Nix Darwin-Thema, dass das total im Vergleich zu Nix OS total unausgereift ist, killt die ganze Sache eigentlich für den Unternehmenskontext, meiner Meinung nach. Und grundsätzlich, vielleicht können da mal die Hörer nochmal ihre Erfahrungen reinschauen, weil das würde mich wirklich interessieren, wenn jemand im Unternehmenskontext Linux benutzt, was genau macht ihr denn da und wie funktioniert das so mit Unternehmens-Security-Richtlinien? Finde ich spannend.
Ich erzähle mal so ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wir haben bei uns ja auch letztens aus Gründen sowas eingeführt. Oder, ja, keine Ahnung, zumindest so Teile davon. Und wir haben einen Menschen dabei, der einen Linux-Rechner hat. Und der lacht sich jetzt ins Fäustchen. Weil der hat sich da jetzt irgendwie so ein Pseudo-Überwachungsclient installiert, aber was gibt jetzt? Also du kannst ja, zumindest bei dem System, was wir da haben, das ist Query OS oder sowas. Ich glaube, so heißt das. Das ist so eine Open-Source-Lösung, wo jetzt so ein bisschen was proprietär rumgestrickt wurde.
Gibt es da ein NixOS-Modul?
Da gibt es ein, klar. Und da kannst halt dir angucken, was der überträgt. Mhm. Und das ist, glaube ich, unter Linux einfach nur die Kernel-Version. Mhm. Und der sagt dir, klar können wir das machen. Mhm. Selbstverständlich. Also härteste Regelung. Mhm. Irgendwie wipe all, aber das ist unter Linux einfach nur. Ja. Das Einzige, was das Ding zurückgibt, ist die Kernel-Version und sonst passiert nichts.
Ja.
Also, ja. Okay. Ist interessant mit auf solchen Sachen mit und Enterprise und Linux, ja.
Ja. Okay. Holger.
Ja, aber jetzt möchtest du jetzt auch schnell dann auch.
Ich wollte gerade hier in Lob ausbrechen.
Du willst in Lob ausbrechen?
Ja, ich wollte mich bedanken dafür, dass du die Folge mit mir gemacht hast und auch die Willingness hattest, dich in ein doch sehr esoterisches Thema reinzudenken für mich.
Okay.
Und
sehr gerne. Aber ja. Das zieht sich doch durch Autobit durch, dass wir uns irgendwie in esoterische Themen.
Waren wir schon jemals so esoterisch unterwegs?
Es gab die Idris-Folge, komm.
Ah, okay.
Komm, Idris ist eher nicht esoterisch. Also ganz, komm. Also, nee.
Ja. Das aber mir hat es Spaß gemacht und
es fand's ja geil.
Ich habe mich gefreut, dass ich darüber, über mein Herzensprojekt mal.
Nee, also wir haben ja auch schon, also zumindest habe ich Hörer dieses Podcasts wissen, dass wir auch neben diesem Podcast mit WhatsApp-Sprachnachrichten kommunizieren. Es soll Leute geben, die Sprachnachrichten nicht so gut finden. Mhm. Shame. Und da kam das Thema NixOS, sagen wir mal, häufig vor. ich habe da auch da in diesen Sprachnachrichten möglicherweise nicht anders reagiert als heute. Was nichts daran ändert, dass ich es durchaus faszinierend finde. Und ja, von daher.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal den Sack zu und dann.
Ich habe Hunger nämlich. Ich habe nämlich Hunger.
Wir haben Hunger und dann installieren wir, bevor wir was essen, installieren wir noch kurz Reaper hier auf NixOS auf meinem Laptop.
Ja, und Nix Darwin installieren wir. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und was bestellen wir denn gleich zu essen? Da müssen unsere Hörer noch dran teilhaben. Weil.
Können wir beim Hitchcock bestellen?
Das geht nicht mehr. Nein, aber Leute, schreibt mal in die Kommentare, was wir hätten bestellen sollen. Weil wir werden diese Folge ja in, sagen wir mal, Also, Moment, das wird ja unsere Weihnachts-/Silvesterfolge. Es wird uns dieses Jahr erscheinen.
Wir machen noch eine Silvesterfolge.
Nein, ich glaube nicht.
Ich glaube, wir machen noch eine Silvesterfolge und veröffentlichen diese Folge nach der Silvesterfolge erst im nächsten Jahr.
Diese Folge wird möglicherweise unsere Weihnachtsfolge. Das heißt, wir singen jetzt Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Dingsbums und ja. Egal, Leute, wir wünschen euch frohe Weihnachten, guten Rutsch.
Bleibt uns gewogen.
Und Happy Birthday. Und ja.
Bis denn dann.
Wir machen bald noch eine neue Folge.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Alles klar, Leute. Dann macht's mal gut. Ciao, mit Tschüss. V. Tschüss. Aber wir machen mal Soundcheck hier. Mhm.
Machen wir schon Soundcheck? Mhm. Jetzt gerade in diesem Moment? Mhm. So, ich muss mal meine kleinen Öhrchen hier in den Dingens hier rein dingsbumsen. Mhm. Und dann versuche ich einfach mal, mich mit meinem NixOS Laptop mich in deinem Netzwerk anzumelden. Das ist ja gar kein Problem. Eigentlich. Es ist ja eigentlich etwas, was einfach funktioniert, dass man sich mit einem WLAN verbindet. Nur hier, leider, passiert nichts, wenn ich das WLAN anklicke. Und abgesehen davon passt auch das Menü nicht auf meinen Screen, weil mein Screen von meinem 13-Zoll-Laptop zu klein ist. Aber das macht mir nichts aus. Ich gucke einfach mal hier nach Wi-Fi in den Settings. Control your Wi-Fi-Settings. Bam. Ah, okay. Wi-Fi unavailable, an error has occurred and Wi-Fi cannot be used. Error details, Network Manager not running.
Okay.
Dann machen wir einfach mal einen Neustart.
Wir gucken mal, also warum hast du hier so einen Ausschlag und ich habe nicht so einen Ausschlag? Da muss ich auch,
weiß nicht, ich habe so ein bisschen empfindliche Haut. Da passiert das schon mal.
Das liegt daran, dass... So, wir gucken uns das mal hier an. Wir gucken uns das mal hier an. Ja, das ist so. Du bist ja auch lauter als ich, glaube ich. Du bist auch lauter als ich. Ja, nee, das ist gut. Das gefällt mir. So, ich guck mal.